Also mein Trainer hat sogar mal irgendwann damals zu mir gesagt, na Mensch, Lars, geh mal nicht so viel in die Kirche. Oh, wenn du mal irgendwann doch mal Erfolg haben solltest. Ja, ne, so dieses Träumerei. Ja, ja. Ne, so. Und du stehst da vor der Kamera, dann hab den Arsch in der Hose und trau dich, einfach darüber zu reden, dass Gott dir die Kraft gegeben hat. Mich haben mal Kinder gefragt, Mensch, wie konntest du die Nacht vor dem Wettkampf schlafen? Ich kann dann nicht schlafen. Ne, so junge Leichtathleten.
Und
dann habe ich die angeguckt und dann habe ich so richtig gemerkt, wie ich die... Dann habe ich gesagt, wie kommt ihr denn drauf, dass ich vor einem großen Wettkampf schlafen konnte? Und alle so, wie? Konntest du auch nicht? Ich sage, nein, wer das kann, für den ist der Wettkampf nichts wert. Das, dieses Bauchgefühl raus, habe ich gedacht, okay, und habe das dann gemacht, habe gefragt, ich muss mal auf Toilette, und dann ist einer mitgegangen, dann sind wir da raus und dann erstmal diese Lautstärke ist weg. Mhm. Du entfernst dich immer mehr von diesem unsicheren Lars, so ungefähr, hat mir mal ein Psychologe danach gesagt. Mhm. Und dann bin ich da rein, bin auf Toilette gegangen, der hat in Hausen gewartet, also so bei der Toilette da, und ich weiß bis heute nicht, ob ich überhaupt war. Und mein Trainer sagt zu mir so, Bensheim, der kriegt 1000 Mark. Und ich so, wie? Ja, Startgeld. Ich sage, wie, weil ich jetzt Discs werfe? Das war für uns nicht, wir wussten das ja nicht. Ne? Und auf einmal kriege ich 1000 Mark, weil ich Discs, weil ich einen Wettkampf mache, den ich sowieso gemacht hätte.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt immer wieder so Kindheitshelden. Und einer meiner Kindheitshelden bei den Olympischen Spielen war immer Lars Riedel. Lars Riedel hat mich bei den ganzen Olympiaden immer als Diskuswerfer begleitet und war immer einer der Heroes. Als er ganz spontan mir seine Teilnahme beim Pink Table zugesagt hat, habe ich mich gefreut, natürlich wie ein kleiner Schnitzel. Und wir reden über sämtliche Themen. Die DDR, das Training damals, das Doping damals eigentlich eine ganz normale Geschichte wäre, dass einen 2-Meter-Menschen Kaffee so zusetzen kann und vor allem 2 Meter längeren Wurf verursachen kann. Ganz viele Themen und vor allem auch das Thema seines christlichen Glaubens. Ich kannte ihn vorher, wir haben schon ein paar Runden Golf miteinander gespielt, aber heute habe ich ihn mal richtig kennengelernt. Und das dürft ihr jetzt auch. Schön, dass ihr dabei seid beim Pink Table. This is the Pink
Table. Speak your story. Wenn meine Mutter und mein Vater bei mir gesagt hätten, wir machen das eiskalt schon so, dass wir sozusagen nur bei ihm die Konfirmation machen, was sie dann bei meinen 2 Geschwistern gemacht haben. Also mich dann sozusagen nur christlich sozusagen da Jugendweihmäßig mehr so. Also diese Jugendweihe war staatliche Geschichte halt. Also dann wäre ich nicht an den Sportclub gekommen, weil du musstest natürlich eine Jugendweihe haben, um an den Sportclub zu kommen, weil das ja bis dann da rausgegangen hast, den Sozialismus dann vertreten.
Aber die Jugendweihe hat jetzt nichts mit dem Christen. Tum zu tun.
Nee, die Jugendweihe war das DDR-Ding halt. Ja. Und die Konfirmation war natürlich aus dem evangelischen, also das war diese evangelische Sache. Ich bin evangelisch, genau. Bin so erzogen worden mit meiner Schwester, meinem Bruder, so, was ja zu DDR-Zeiten nicht unbedingt typisch war. Das war ja so
ein bisschen. Was war da typisch?
Ja, typisch war, dass du halt für Sozialismus und Vaterland so ungefähr. Ne?
Und der Glaube war eigentlich wurscht. Also
ja,
halt so der,
ja, das war gar nicht so gern gesehen.
Okay.
Also mein Trainer hat sogar mal irgendwann damals zu mir gesagt, na Mensch, Lars, geh mal nicht so viel in die Kirche.
Wirklich?
So, ja, das ist nicht. Und ich habe aber gesagt, du, ich bin immer so platt vom Training, also ich bin ja dann samstags nach Hause gefahren und war wirklich von der Woche her so platt, dass ich dann Sonntag immer ausgeschlafen habe. Da bin ich nicht in die Kirche gegangen. Also. Ja, das habe ich ihm dann auch gesagt halt. Ne? So, aber das wurde jetzt nicht unbedingt. Ich sollte auch nicht drüber reden, groß halt. Ne? Deshalb war das ja für mich so befreiend, als dann die Wende kam. Und ich hatte irgendwann mal so im Training, wenn du dann so da liegst, zwischen, kennt man ja, ne, dann fängt man ja viel so Gedanken und so alles und so alles. Und dann habe ich irgendwann überlegt, oh, wenn du mal irgendwann doch mal Erfolg haben solltest, ja, ne, so dieses ja, Träumerei. Ja, ne, ja. So. Und du stehst da vor der Kamera, dann hab den Arsch in der Hose und trau dich, einfach darüber zu reden, dass Gott dir die Kraft gegeben hat. Das war für mich so schwer. Also 91 war es ja dann soweit.
Ja.
91 in Tokio, der erste Weltmeistertitel. Und die Journalisten kamen und dann kam das natürlich auch in meinen Kopf rein. Und man kann sich das nicht vorstellen, wenn du so viele Jahre da nicht drüber reden darfst, dann ist das in dir drin. Dann ist das so, das lässt dich nicht los. Und das war für mich eine riesen Überwindung, darüber zu reden.
Okay.
Und ich habe es dann gemacht. Also. Und das war für mich so herrlich. Das war irgendwie so, ich konnte endlich sagen, woher ich diese Kraft genommen habe. Also.
Okay.
Ich war 108 Kilo schwer, also ich sah aus wie ein Zehnkämpfer und nicht wie ein Werfer. Also die Werfer, die waren alle 20 Kilo, 25 Kilo mehr als ich.
Das stimmt, ja, da reden wir eh gleich nochmal drüber. Aber Also das raubt mir jetzt fast ein bisschen meine Worte, dass du jetzt sagst, du durftest da überhaupt nicht drüber reden. Aber auf der anderen Seite erstaunt mich das natürlich nicht, weil in der DDR war vieles verboten. Ja? Aber dass du dann gesagt hast, aber wie bist du dann damit umgegangen, wenn du wirklich so gläubig warst, dass du gesagt hast, du hast diesen Glauben an Gott, die Kraft. Du bist aber von zu Hause so erzogen worden.
Genau.
Konntest du zu Hause darüber sprechen? Oder?
Zu Hause, na klar. Zu Hause,
aber du warst dann kaum mehr zu Hause wahrscheinlich, oder?
Ja, ich war im Internat. Halt so, genau, also dann, wo die Leistung dann so hochging. Und meine Schwester, mein Bruder, die waren ja auch im Sport, haben ja auch ein bisschen Leichtathletik gemacht. Mein Bruder wollte sie auch dann zum Diskus werfen haben. Und die sind halt noch mehr in diese Gemeinde gegangen, also in diese Jugendgemeinde. Da waren dann die Jugendlichen alle so zusammen und so. Ne? Ich habe halt voll in meinen Sport ein. Also ich war da auch manchmal mit in der Zeit noch, wo ich noch nicht im Internat war. Aber für mich war der Sport eigentlich eher so das Ding. So, ne? So. Und die haben dann, also meine Mutter, die haben bei mir eben alles beides gemacht. Ne? Also Jugendweihe und Konfirmation. Und dann haben sie gesagt, okay, da passiert ja jetzt nichts so ungefähr. Jetzt können wir die zwei anderen auch einfach nur Konfirmation machen lassen. Und wenn du nur Konfirmation hattest, dann durftest du auf Klassenfahrt nicht mit, weil du die Jugendweihe nicht hattest. So wurden da so ganz kleine Sachen dann okay. Schon gemacht, um denen zu zeigen, passt auf, ihr seid nicht ganz auf dem richtigen Weg.
Aber diese Jugendweihe war keine Pflicht.
Nee, Pflicht war es jetzt nicht. So, aber es war natürlich halt...
Aber es war
halt,
genau. Weil sonst warst du von der Gemeinschaft und Gesellschaft ausgeschlossen.
Und später war es ja dann so, wenn du in der Partei warst, hast du dann schneller natürlich halt einen oberen Job gekriegt. Also ich kann mich an jemanden erinnern aus der Verwandtschaft, der war unwahrscheinlich technisch versiert und war, also unwahrscheinlich hatte der was drauf. Und der hatte einen Übersicht drüber, der hat überhaupt keine Ahnung gehabt halt, aber war in der Partei. Und der hat den dann immer gefragt, wie machen wir das? Krass, ne?
Wahnsinn.
Ja.
Ja, also ich muss ja echt sagen, ich weiß das noch ganz genau und wird das Thema DDR und Wende, das wird heute bestimmt noch öfters zum Thema werden. Ich kann mich da noch total gut dran erinnern. Ich war damals 9, als meine Mama damals, ich weiß das noch ganz genau und ich weiß auch noch, wie unser Wohnzimmer ausgeschaut hat, wie meine Eltern da gesessen sind und meine Mama zu meinem Bruder und zu mir gesagt hat, Kinder, schaut sie, das ist Geschichte. Ja, und also diese Wiedervereinigung und dann auch irgendwann, wie dann die Mauer dann runterkam. Und ich war damals halt, mit 9, ja, wo man dann sagt, gut, also das checke ich jetzt nicht so ganz, was da jetzt so passiert. Und ich muss dir echt sagen, für mich ist diese Thematik, das ist bis heute, also ich fahre gerne nach Berlin. Die Münchner sind ja nicht so die Matchmaker mit Berliner, ja, so ein bisschen. Mhm. Aber ich bin super, super gerne. Ich finde das eine ganz spannende Stadt. Aber für mich ist das immer noch, wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit meinen Kindern dahin fahre, sage ich, schaut, Kinder, das war früher der Osten. Die können damit überhaupt, die lernen das ja tatsächlich noch in der Schule, was ich ja gar nicht so schlecht finde, weil viele sagen ja, dass man in der Schule noch, dass man so viel Schmarrn von früher lernt, wobei ich sage, das ist unsere Geschichte, das gehört schon auch noch dazu. Ja. Und ich kriege da schon, wenn ich dann sage, schaut das Ampelmännchen an, das war jetzt sind wir im Osten. Ja? Und jetzt sind wir wieder im Westen. Und das ist so, wenn man sich das, also ich habe mich da so stark damit beschäftigt, dass in einer Nacht diese Mauer gebaut wurde, mehr oder minder, dass dann einfach diese Separation war und dass es dann zwei verschiedene Länder, also ich finde das immer noch, also ich kriege da immer noch Gänsehaut davon, wenn ich darüber nachdenke. Aber wie gesagt, das Thema für dich, wie alt warst du, als die Wende war?
Warte mal, 24, glaube ich, ne? Ja, ich würde sagen, 24 war ich, genau.
Und würdest du jetzt sagen...
Nee, warte mal, 89 war es, 89?
Ja, 89 war die Wiedervereinigung.
Nee, 22, genau.
22. Ja, genau. Das war ja quasi ein Alter. Also ich meine, da warst du natürlich schon Vollgas im Sport. Hm. War das dann für dich, weil es gibt ja Stimmen, die sagen... Das war gar nicht so schlecht in der DDR mit dem Sport. Oder war das für dich damals so mega, endlich?
Genau, das sind genau diese zwei Varianten halt so. Also dieses eine, dieses so ein bisschen freier zu sein natürlich, klar. Ne? Dann auch Trainingslager da und dorthin zu fahren und all diese ganzen Sachen. Aber natürlich halt diese Sportförderung, die bei uns ja da war. Du warst ja von deinem Beruf befreit.
Ja.
Du musst nicht auf Arbeit gehen, sondern du hast im Grunde genommen dann die Woche über trainieren können, hast von dem Arbeitgeber, das haben die ja irgendwie geklärt, hast du ja dann irgendwie dein Geld gekriegt.
Also du hast trotzdem Geld vom Arbeitgeber bekommen?
Genau, ich habe vom Bau gelernt und habe dann im Grunde genommen, hätte ich dann auf dem Bau sozusagen arbeiten, da musste manchmal so in der Lehre, musste einen Tag mit hin und sowas halt. Das habe ich nicht immer gemacht. Dann bin ich immer hin und habe dem Lehrlingsmeister dann was hingestellt. Du, ich war hier, ne? So, das haben wir manchmal so geklärt. Aber ja, also für mich war es so, ich dachte dann halt, ich bin ja dann nicht mehr in Chemnitz geblieben, weil dann die Bedingungen einfach nicht mehr da waren und habe ja meinen Trainer mal im Dresdner so kurz kennengelernt, also den Bundestrainer da, und der hat gesagt, komm rüber nach Mainz, und dann hat er mich nach Mainz rübergeholt, da habe ich erst in so einem Wohnheim da ein bisschen gewohnt und dann hat er mir eine Wohnung, haben die mir alles versorgt, eine Lehre und so weiter. Und dann bin ich auf den Sportplatz dort und habe dort trainiert mehrmals, ne, so. Und dann irgendwann kam da jemand von der Uni, USC Mainz war ich gewesen, und sagte, beenden Sie das Werfen. Und der hat dann mit so ein paar Mädels halt dann Speerwerfen gemacht. Mhm. Das hätten die hinten irgendwo in der Ecke machen können, ne? Nee, der hat sich halt mitten auf den Platz gestellt und hat mir gesagt, ich bin ja der Chef und du hast ja nichts zu sagen.
Okay, so, ne? Aber dann, da warst du ja schon saugut.
Da war ich schon ganz gut, war aber noch nicht Weltmeister. War das 91er Jahr.
Ne? Okay, so. Ja.
Und da habe ich gemerkt, wie professionell bei uns der Sport war und wie unprofessionell der im Grunde da hier war. So. Und das habe ich dann mit dem Karl-Heinz ja auch oft, haben wir ja oft drüber diskutiert. Und dann habe ich das mit Karl-Heinz, habe einen Anruf und gesagt, du, pass auf, das und das ist hier. Ja, dann machen wir es so, dann kommst du immer zum Werf rüber. Dann hatten wir dort in Darmstadt am Bürgerpark was, wo wir immer trainieren konnten. Also ich habe mein Krafttraining in Mainz gemacht, alleine. Mhm. Und bin immer 3-4 Mal die Woche rübergefahren zum Karl-Heinz. War dann eigentlich auch ideal. Also das negative Ding war eigentlich gut dafür, dass wir dann ein bestimmtes Trainingssystem dann hatten.
Also rüber war Chemnitz.
Ich bin von Chemnitz im Grunde rüber nach Mainz dann.
Und dann wieder zurück immer, weil du sagst, bin ich rübergefahren?
Nee. Und ich habe ja dann in Mainz gewohnt, 4 Jahre.
Ja.
Und habe dann, dann hatte ich ein Angebot, 94, hat dann in Chemnitz, war ja dann Erdgasklube ganz groß da, mhm, so. Und der Bürgermeister und alle, und die wollten mich dann wieder zurückholen, mhm, und die hatten mich auch angerufen da. Und das ging dann irgendwie relativ schnell, sodass ich kaum jemandem groß Bescheid geben konnte. So, das war eigentlich nicht ganz so gut. Hatte noch so eine Lehre, die musste ich dann auch beenden. Noch bevor ich einen Abschluss hatte, musste ich die beenden, weil du dann, da hatte der DLV dann eine Regelung gemacht, du durftest nicht weiter als 50 Kilometer oder 100 Kilometer von deinem Wohnort trainieren.
Trainingsort.
Oder so. Mhm. Ja, genau. Also ja. Für den Verein, wo du startest, durftest ja. Du jetzt nicht irgendwie da so, konnte jetzt nicht für Chemnitz sozusagen starten und habe aber noch in Mainz gewohnt.
Ah, okay.
Das ging nicht. Und dadurch musste ich dann auch noch wechseln halt und bin ja dann sowieso nach Chemnitz gezogen. So. Und und im Trainingslager hatte ich meinen Trainer und ansonsten habe ich alles selber gemacht. Halt.
Also du bist dann wieder zurückgegangen?
Genau, ich bin dann 94 wieder zurückgegangen.
War das dann so strange nach 4 Jahren? Weil ich meine, in dieser Zeit hat sich ja dann doch nicht viel getan.
Ja, na, ich hatte natürlich den Kontakt noch sehr stark nach Hause. Das ist, war ja viel, dann auch die Wochenende oft manchmal zu Hause. Dadurch hast du natürlich alles so ein bisschen mitgekriegt und habe ja auch die Kontakte noch gehabt.
Ja, aber so vom Sport her? Weil ich meine, du bist ja dann relativ schnell nach der Wende gegangen, wo, mhm, ja eigentlich dieses strikte DDR Trainingsverfahren einfach alles noch am Training war, und dann kamst du 4 Jahre später. War das dann auf einmal, war das dann lockerer oder anders? Oder?
Also sagen wir so, mir ging es hauptsächlich um die Trainingsbedingungen. Ja, klar war es natürlich anders. Das ist klar. Und es waren viele von den alten Trainern, waren ja dann gar nicht mehr da oder waren nur noch ab und zu mal da oder so. Es waren viele jüngere Trainer dann da. Aber die kanntest du ja alle noch so.
Ja, okay.
Also es war jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt extrem was geändert hatte, so für mich, aha, jetzt so, weil ich ja wusste, das ist mein Wurfhaus, dort habe ich meinen Schrank, wo ich meine Sachen reintue, ne, meine Disken, meine Kugeln, das ganze Zeug. Das war eher sogar für mich gut dann irgendwo. So, weil ich war ja dann auf jeden Fall schon, ich hatte ja dann den Weltmeistertitel, sogar zum 2. Mal schon und alles. Ne? Also ich kam eigentlich dann rüber und konnte dann nicht Forderungen stellen, aber ich habe dann einfach auch schon Dinge gekriegt, die ich vorher nicht gekriegt habe. Halt. Also es war eigentlich cool. Für mich war es eigentlich ganz cool.
Ah, cool. Sehr cool. Ja, du, also wie gesagt, wir zwei könnten uns, glaube ich, 5 Stunden unterhalten, und das erzähle ich auch gleich mal, wie wir uns kennengelernt haben. Aber alleine die Thematik, wie du früher trainiert hast, das war ja eigentlich auch so ein bisschen unser Einstieg. Aber nur mal ganz kurz auch für euch mal zu hören oder zu sehen. Der Lars und ich, wir haben uns vor 10 Tagen gesehen, ja, bei den Eagles, genau. Über die Eagles sprechen wir auch noch. Und ganz spontan habe ich zu ihm gesagt, du musst unbedingt zu meinem Pink Table kommen. Und er hat gesagt, ja, mach mal gleich was aus. Und das hat mich so geflasht, Lars, weil das ist gar nicht so einfach, mit Leuten heutzutage was auszumachen, weil jeder möchte sich immer so ein bisschen alles offen halten. Mhm. Vielleicht kriege ich da noch den Termin rein. Und ja, also ich melde mich, ich schicke dir dann mal ein paar Terminvorschläge. Mhm. Du hast gesagt, lass uns gleich was ausmachen. Nächste Woche Dienstag. Und dann war ich da so perplex. Aber bist du so, dass du, wenn du jetzt was im Kopf bekommst, dann machst du zack, Deckel drauf und erledigt?
Also sagen wir so, mir war ja klar, dass in der kurzen Zeit jetzt das eher besser ist, als wenn ich jetzt langfristig was ausmache. Weißt du, wenn du gesagt hast, im Juni sind noch 3 Termine frei. da kann natürlich was reinkommen, wie du schon sagtest. Ja, ne? Da kann ja ein Vortrag reinkommen, da kann ein Coaching reinkommen, da kann, ne, so da was, das mache ich eigentlich nicht so gerne halt. Auch wenn ich jetzt merke, ich habe jetzt so noch 2 Wochen, so da, wo ja kaum was passiert, und dann ist mir es lieber, ich mache erstmal einen Termin, den kann ich ja immer noch absagen. Aber verstehst du, ne? Ich meine, es wäre ja beinahe sogar fast schon dazu gekommen, so ungefähr. Ne?
Also, ja, ein bisschen flexibel muss man ja bleiben.
So, ne, genau. Aber das ist mir dann eigentlich lieber zu sagen, komm, dann zack, dann haben wir schon mal was.
Ja.
So, ne? So ähnlich wie beim Arzt. Wir machen erstmal den Termin, ich kann dir ja immer noch absagen.
Okay, ja, also, cool. Ja, ja. Ja. Nein, aber das ist da, großes Kompliment, weil das ist vor allem bei Sportlern. Ja, Sportler, die stellen sich ja selber so ein bisschen, ich meine, das ist unser Job gewesen, uns immer ganz vorne hinzustellen, erstmal ein bisschen egoistisch zu agieren und zu planen. Mhm. Und wenn dann mal was frei ist, dann können wir es ja mal machen. Aber das war also Kompliment an dich, das hat mich sehr, sehr geflasht, alte Schule, ganz groß. Wie geht's dir denn heute? Oder überhaupt so, wie geht's dir jetzt so nach all den Jahren super Hochleistungssport?
Also merkst du natürlich körperlich schon, ne? Das ist ja klar. Also wir haben natürlich einen Sport gehabt, der, sagen wir schon, auch auf den Körper geht. Ich hatte ja auch nicht diesen massiven Körper gehabt. Ich bin mit 1,91 und 72 Kilo bin ich zum Sportclub gekommen. Also sah aus wie so ein Läufer mit Brustmuskel. Ja, das muss man wirklich sagen.
Ne? Aber wie groß also, bist du? Du kriegst?
Jetzt bin ich 2 Meter. Und
schon 2 Meter,
hab jetzt, ja. Und habe jetzt so 114, 115 Kilo. Den ersten Weltmeistertitel habe ich mit 108 Kilo gewonnen. Also wie schon gesagt, ich habe mir das alles dann antrainieren müssen, ne? Und habe ganz schnell auch wieder abgenommen. Also das war als Diskuswerfer, wurde ich dann schon immer, gab es immer so Sprüche halt, ne? Meinen dünnen Beinen und so, alles halt so. Da waren am Anfang schon so Dinge, aber als dann bei mir dann die Kraft mal kam, als ich dann so, ne, Bartwuchs hatte und alles, also als dann der Mann sozusagen durchkam bei mir so ungefähr, dann hat sich das Krafttraining ja auch dann ausgewirkt. Und dann kam der große Vorteil, weil ich ja immer über die Technik kommen musste, über die Schnelligkeit. Mhm. Und dann kam der große Vorteil, dass ich dann alle wieder so von hinten dann überrollt habe halt. Also dass ich an allen vorbeigeschossen bin halt, ne? Weil dann das Wichtige noch dazu kam, die Kraft. Aber die Technik stand schon. Und deshalb bin ich so ein absoluter Verfechter von Technik.
Also im Golf würde man sagen, du bewahrst schon eins auf durch die Technik.
Ja, so genau. Ja, ja, genau. Das ist so,
also war das wirklich so, dass du gesagt hast, so ab einem gewissen Alter, was war das, 17, 16,
ja,
17?
Ja, so 17, 18 ging das dann los.
Warst du hormonell so weit, dass der Körper tatsächlich dann mal Kraft aufgebaut hat? Vorher hat das nicht geklappt?
Ja gut, nee, ich war halt einfach in Spätentwicklung. Also es gab ja viele, die mit 14 schon Schnurri hatten oder mit 15,
ja,
also im Sportclub halt.
Ja.
Und die, mit denen bin ich im Jugendalter, waren wir immer ungefähr gleich. Und dann hat der NFL immer 10 Meter mehr den Speer geworfen. Ja, so. Und dann dachte ich, boah, deshalb bin ich ja noch nicht bei den Speerwerfen gelandet. Und habe gedacht, ne, den kriege ich eh nie. Und bin dann so, wäre beinahe beim Handball gelandet und bin dann so eher so, habe dann eben auch Diskus gemacht zum Beispiel. Und da merkte ich so, ach, das ist aber auch, macht auch Spaß. Und dann merkte ich vor allem, wie wirklich schwierig diese Technik ist. Und das hat mich schon gereizt, einfach dort zu sehen, wie weit kommst du da. Also dieser, später dann mal war das so dieser ideale Wurf.
Mhm.
Das war, glaube ich, so ein Ding.
Das ist ja wie beim Golf, der ideale Schlag. Ist,
ja, genau. Du weißt genau, du wirst da nie hinkommen, aber du wirst relativ nah rankommen. Und das, wie weit komme ich daran? Wie weit komme ich daran? Und das hat ja auch was mit Gefühl zu tun. Also da passiert irgendwann halt was. Also wenn du so einen richtig guten Wurf hast, das ist ein Gefühl, das kann man niemandem beschreiben. Das ist so.
Ich kann mir das vorstellen beim Golf, ja.
Unwahrscheinlich,
ja.
Wenn du alles richtig gemacht hast und dann merkst du, wie man, hier hast du noch Zeit, der Diskus ist immer noch hin. Und du hast Zeit und auf einmal, boah, kannst du es beeinflussen, was passiert. Sensationell.
Es ist natürlich geil, ja, super. Also ich merke schon, du bist einfach noch immer infiziert von deinem Sport, aber meinst du das oder die wenigsten von uns haben jemals eine Diskus geworfen? Also ich muss mich da total outen. Ich glaube, ich habe sowas mal in der Hand gehabt. Das ist eigentlich viel größer. Dafür braucht man schon ganz schöne Decke als Hände. Jetzt gibt es für mich so als Leichtathlet-Laie, ja, jetzt gibt es einen Hammerwurf, einen Diskuswurf, Speerwurf. Mhm. Okay, das Stoßen ist jetzt wieder was anderes. Aber wenn du jetzt sagen würdest, technisch gesehen, du hast gerade gesagt, diese komplizierte Technik, ist der Diskuswurf von diesen ganzen Würfen das Schwierigste?
Ja.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil du erstmal mit dem Rücken dorthin stehst, du siehst nicht, wo du hinwirfst. Du beginnst dann den Wurf im Grunde mit dem Rücken zu der Richtung, wo du hinwerfen willst. Der Speerwerfer läuft dahin,
ja,
und
okay,
sieht die ganze Zeit.
Ja.
So, ne? Der Kugelstoßer startet auch rückwärts, der Hammerwerfer auch. Also diese drei Disziplinen starten rückwärts. So, ne? Beim Kugelstoßen ist ja mittlerweile auch eine Drehstoßtechnik. Früher war es das Ankleiden gewesen, halt, was hauptsächlich da war. Und dann haben wir aber noch andere Komponenten halt. der Kugelstoßer hat zum Beispiel die Kugel relativ nah am Körper, also er hat sie am Hals. So, wir haben den Diskus relativ weit weg, also, ne, also hinten am Arm. Dann ist zum Beispiel der Diskus, den hält man nicht fest. Ich mache das oft so Vorträgen oder auf Coachings. Dann lege ich den Leuten den Diskus hin und sage, halt den mal, ne, wie würdest du den werfen? Und
ja, alle, wie schwer ist der? Entschuldige?
2 Kilo.
2 Kilo?
Bei den Frauen 1 Kilo, bei uns 2 Kilo. Okay. Halt den mal fest. Und dann halten die natürlich alle den, wenn das jetzt der Diskus ist, halten die den so fest. So könnte ich aber nicht werfen. Der liegt nur hier drauf. Der liegt nur auf den Fingerkuppenform drauf. So, der liegt ja, hier so drauf.
Ja, dass er raus kann halt.
Genau, und hier über diesen Finger rolle ich den, der rollt im Grunde raus. Der muss 4 Sekunden sich drehen, sonst würde der auch noch fallen. Also der muss, damit er so schön liegt, muss der sich 4 Sekunde drehen. Okay, also sind ganz viele komplizierte Sachen, die siehst du im Fernsehen nicht. Also. Deshalb fange ich mit Kindern, haben wir immer angefangen, dann nehmen wir einen langen Arm und pendeln so mit dem Diskus und rollen den raus. Und wenn der dann gerade, also das gerade kriege ich mit dem Daumen hin. Der Daumen bestimmt im Grunde den Winkel. Wenn der Winkel 3 oder 4 Grad zu steil oder zu flach ist, kannst du den Wurf in eine Tonne treten. Also. Der Daumen wird aber wiederum über die Hüfte gesteuert. Weißt du jetzt, was ich meine? Also man kann es sich gerne mal vorstellen.
Ich muss gerade überlegen, der Daumen wird über die Hüfte gesteuert.
Das heißt, ich mache im Grunde mit der Hüfte, ne, es gibt eine Aufwärtsbewegung nach vorn gegen die linke Seite und damit erreiche ich halt, dass dann im Grunde das noch mit dazu kommt halt, sonst hast du ja nur den Arm, mit dem du wirfst und so kommt das noch als Rotationsachse. Dann hast du die Achse sozusagen, um die sich das Ganze dreht. Das zeige ich das nächste Mal am Golfplatz.
Nee, aber das ist absolut, so. Aber das, wenn ich da jetzt überlege... Das
sind ganz viele Details.
Das ist ja sehr ähnlich auch tatsächlich mit dem Golfschwung. Weil da ist ja auch so die linke Seite als Rechtshänder, ja, du stößt dich ja auch da dagegen. Ja, das streckt sich ja dann im Treffmoment auch. Und letztendlich ist ja auch der rechte Arm, der extrem, der linke ist die Konstante, der rechte ist ja der Dampf gibt und der das Gefühl eigentlich mitgibt und so weiter.
Und du darfst nicht zu zeitig was machen. Das ist das Ähnliche wie beim Golfen. Ja, erst machst du ja im Grunde, du bereitest erstmal vor, du baust die Spannung auf. Bei uns ist das so, du baust über den Fuß, der Fuß im Grunde dreht. Der darf aber nicht einfach nur so leer drehen, dass die Hüfte so ein bisschen nach vorne ist, sondern der Fuß muss übers Knie die Hüfte auf einem großen Weg, auf einem langen Weg nach vorn oben bewegen. Und damit, wenn das passiert, bleibt der Diskus hinten. Und umso weiter der hinten ist, umso länger habe ich dann vorn die Möglichkeit, den Abwurf zu gestalten.
Das ist so ähnlich.
Deshalb hatten wir manche Dinge beim Golf. Ich habe mal jemanden getroffen, der hat direkt eine Arbeit drüber geschrieben, halt vom Wurf zum Golf. Also das heißt, diese Wurfdinge, die wichtig sind halt, wie du die im Golfen benutzen kannst. Also.
Oh, das ist bestimmt interessant. Ja. Das ist bestimmt auch sehr nützlich.
Das wäre der richtige Trainer für mich jetzt fürs Golfen halt. So, ja, aber du, ich habe es ja ohne Trainer gemacht.
Ich wollte gerade sagen, du machst es schon gar nicht so schlecht. Wir haben ja auch schon ein paar Runden miteinander gespielt. Und könntest du es noch? Könntest du noch Diskus werfen?
Könnte ich noch, ja. Aber danach müsste ich wahrscheinlich dann erstmal zu einem Physiotherapeuten 2 Stunden. Es ist einfach, der ist 2 Kilo schwer. Das muss man sich überlegen. Das ist wirklich, also du hast ja einen Druck hier drauf auf dem Finger, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben dann bis zu 3 Kiloscheiben geworfen. Bei der 3 Kiloscheibe, wenn du die geworfen hast, außer Drehung, da kam dann hier vorne, hat das Blut rausgespritzt. Das heißt, du musstest ja tapen. Also wenn der Finger in der Saison, wenn der Finger hier vorne, der Finger hier vorne, wenn der aufplatzt, der Zeigefinger, ne? Wenn der aufplatzen sollte, ist die
also
Saison
der richtige Zeigefinger,
Männer,
okay.
Da war es das in der Saison. Also du musstest dir deine Hände pflegen.
Also das heißt am besten gleich als Vorbereitung, die schon vorher tapen. Wobei, wenn du sie tapest, dann nimmst du dir ja auch, ich wollte gerade sagen, dann nimmst du dir das Gefühl
weg.
Also
bei der 3-Kilo-Scheibe hast du das machen müssen, weil sonst wäre irgendwas passiert. Aber der Diskus konntest du nicht tapen, weil du dann den nicht mehr werfen konntest.
Hände pflegen. Also ich meine, wenn ich mir jetzt so deine Hände anschaue, für alle, die das jetzt nicht sehen können, der Lars hat wirklich sehr gepflegte Hände. Also sehr schöne Hände, auch große Hände natürlich. Ich komme jetzt gleich ins Schwärmen. Aber was heißt denn, du musstest deine Hände pflegen?
Nee, du musstest halt wirklich aufpassen, also dass du eben hier, dass es nicht zu trocken, dass es nicht reißt. Und da muss ich sagen, da habe ich natürlich auch, das erst im Nachhinein habe ich das alles begriffen. Also ich schwitze relativ oft, also von den Händen her, ne? Früher auch als Kind schon. Halt. Das ist eigentlich gut, das ist was Gutes. Ja. Wir haben immer, wenn jemand sagt, du hast Schweißfüße, klar riecht es ein bisschen komisch. Ne? So. Aber an sich ist das was Gutes. Ich sehe das ja oft bei Therapeuten dabei oder für Leuten, die lange stehen am Tag über und die trockene Füße haben, dann reißt das überall.
Reißt das, klar.
Also, der Schweiß ist eigentlich was Gutes.
Ja, klar, natürlich. Vom Körper ist das eine eigene Reaktion.
So, also es sind so viele Dinge im Nachhinein gewesen, wo ich sage, boah, dort hat es auch wieder, da war auch wieder das Richtige da, so ungefähr. Ne? Und das kann ja, es waren so viele Dinge, die da einfach kein Zufall sein können. Also. Na, das stärkt den Glauben dann wieder.
Natürlich, der Glaube, das müssen wir noch festhalten. Ja. Aber nochmal ganz kurz zu der Geschichte, dass du den noch werfen könntest. Also ich sage immer von mir, also zum Beispiel, jetzt haben wir haben jetzt März, Ende März. Ich habe jetzt seit Oktober nicht mehr ernsthaft Golf gespielt. Wir haben zusammen noch im September gespielt, genau. Das war eigentlich noch voll in der Saison. Ja. Und dann geht es ja relativ schnell, nach dem Oktoberfest geht ja unsere Golfsaison relativ schnell bergab hier in München. Und dann bin ich jetzt auch mittlerweile so frei, dadurch, dass ich sehr viel damit arbeite, auch im Coaching und so weiter. Ich habe so viel Golf in meinem Leben gespielt, ich muss die Schläger dann jetzt einfach über den Winter auch mal so ein bisschen weglegen. Ja. Und wenn ich jetzt dann nächste Woche habe ich die erste Golfreise, da fliege ich auch tatsächlich mal zwei Tage vorher hin, bevor die ganzen Schüler kommen, wo ich ja dann auch mal mitspiele, weil ich selber dann zwei Tage mal brauche, um wirklich wieder reinzukommen, ein Gefühl für den Schläger zu bekommen, auch mal für den Ballkontakt, für die Bewegung. Indoor ist nicht vergleichbar, finde ich, für draußen. Und wenn du jetzt aber zu mir sagst, du kannst dich jetzt so hinstellen, klar, ein bisschen warm machen, schnick, schnack, schnuck, aber du könntest das Ding da rausfeuern, dann beeindruckt mich das schon extrem, weil
ich will sagen, also ich könnte diese Drehung funktioniert noch genauso. Ne? Der Diskus fliegt auch noch ein bisschen, aber der fällt natürlich dann bei 35 Meter runter.
Was, also was ist denn dein Peak gewesen, dein Peak Entfernung?
71,5
Meter.
Ja.
Und bei 35 würde es runterklappen.
Genau.
Also bei der Hälfte.
Genau.
Okay,
also das hat im Grunde nichts damit werfen zu tun, deshalb mache ich es auch nicht mehr. Nicht mehr. Abgesehen davon, dass der Körper so viel aufschreien würde und so viele Schmerzpunkte wären. So. Aber ich könnte es noch. Ne? Also wenn ich jetzt ich habe es ja manchmal so aus Spaß gemacht, einfach die Drehung halt, ne? Diese Technik halt so. Dieses Drehen bis in die Imitation, die klappt noch super. Und das Tolle wäre sogar, weil ich ja total weich bin hier oben, ich mache ja kein Bankdrücken gerade, mein Arm wäre so lange hinten, das würde sich sogar richtig gut anfühlen. Ich habe das mal gemacht, als wir damals getanzt haben hier bei Let's Dance, dann haben die so einen Dreh gemacht. So, das war so 5, 6 Jahre, glaube ich, danach, nachdem ich aufgehört hatte. Da habe ich auch einen tollen Wurf gehabt. Boah, dachte ich, wow, war der Diskus war so schön lang hinten. Ein herrliches Gefühl. 41 Meter. Verstehst du? Das ist bei uns, brauchst du einfach diese Kraft. Ne?
Aber wenn du jetzt ein bisschen trainieren würdest, meinst du also dann noch?
Keine Chance. Nein. Ich habe im Grunde nach der Saison, und da habe ich ja, sagen wir mal, aufgehört, die Saison mit 68 Metern oder irgendwas halt so, dann habe ich mir es ja gegönnt, nicht drei Wochen nur Ruhe zu machen, sondern ich habe mir gegönnt, 3 Monate nichts zu machen. Also nichts heißt keine speziellen Sachen. Ich habe Badminton gespielt, Basketball, verschiedenste Sachen halt, ne? So spielerische Sachen, die einfach Spaß machen, so, aber habe meinen Kopf ausruhen lassen.
3 Monate lang?
Genau. Und dann habe ich dann angefangen, wo andere schon viel weiter waren halt so. So, das musst du natürlich vom Kopf her auch hinkriegen. Also, ne, wir haben da so, aber für mich war das einfach wichtig. Ich brauchte diese Zeit. Ich habe dann, nach einem Monat wäre ich nach 2 Monaten schon wieder müde gewesen, platt gewesen. Aber dann auf einmal, boah, dann gehst du so vorbei, weißt du, da habe ich manchmal mit 54 Metern erst wieder angefangen.
Okay.
Also in den 3 Monaten geht die Leistung so runter, weil natürlich die Kraft runtergeht. Alles geht ja dann runter halt so. Das ist bei uns extrem. Das ist nicht wie im normalen, wie gerade jetzt beim Golfen, wo du einen Schwung hast, im Tennis oder andere Sportarten. Hier hast du einen 2-Kilo-Diskus. Weißt du, du brauchst unwahrscheinliche Kraftvoraussetzungen. Wir haben ganz viel mit Medizinbällen zum Beispiel gearbeitet. Also. Rumpfkraft, die muss extrem sein. Also. Wenn du mal einen falschen Wurf machst, du hast keine Rumpfkraft, dann hast du den ganzen Rücken kaputt.
Das hast du mir auch bei unserem Kennenlernen vor vielen, vielen Jahren erzählt mit dem Medizinball. Ja. Und wir haben uns ja auf dem Golfplatz kennengelernt. Und dann, ich war ja so ehrfürchtig. Der Lars Riedl, oh Gott, den kann ich nicht ansprechen. Aber mich hat das so interessiert. Ich habe dich, meine erste Frage an dich damals war, und wir reden jetzt, das war in St. Eurach damals.
Ja.
Das ist schon echt, ich glaube, da habe ich noch aktiv gespielt. Das ist bestimmt schon 15, 20 Jahre, 15 Jahre her, dass wir uns, da waren wir noch nicht zusammen bei den Eagles. Nee, also es ist schon echt lang her.
Da habe ich dir die Big-Schläger gezeigt.
Richtig, genau. Und dann habe ich, weil es mich so interessiert hat, habe ich dich gefragt, wie hast du früher trainiert? Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe dich da an der Halfway bei diesen Holzbänken das gefragt. Und dann hast du nicht mehr aufgehört zu erzählen. Ja? Dann hast du erzählt und der Medizinball, Rumpfkraft und Rotation und links, rechts, oben, unten. Und deine Mitspieler sind schon längst weg gewesen und du hast immer weiter erzählt. Wir waren Halfway-Station, nach neun noch. Und genau, das kommt mir jetzt nämlich gerade, wo du den Medizinball erwähnst. Das ist ein kleiner Playback, ja.
Aber das ist auch so typisch Sportler, ne? So, du bist einfach, du willst dem anderen natürlich, du versetzt dich sofort dann in seine Sache rein und überlegst, wo könnte der von dem profitieren, wo du was weißt. Und wo kann ich dem was weitergeben? Weißt du, so, das ist, also das sitzt, ich, bei mir sitzt es zumindest voll drin halt so. Ne, wenn mich jemand was fragt, oh, wo kann ich dem jetzt weiterhelfen oder so, ne, so. Und ich habe mir gerade bei den Golfen ja sowieso schon immer Gedanken gemacht halt, ne. So, und dieses Medizinball, gerade der Federer zum Beispiel, Roger Federer, war einer der ersten, der beim Tennis ganz viel mit Medizinbällen gearbeitet hat halt. Weil du dort diese Rumpfkraft und die Schnelligkeit verbinden kannst. Und das ist eine mega geniale Kombination. Also, oder wenn du aus dem Bein was brauchst, dass du mit, dann machst du diese Hochwürfe zum Beispiel. Dann hast du erstmal die Streckung drin und am Ende den Abzug. Halt. Das heißt, erst immer wieder die Beine. Das ist ja bei uns auch, wie beim Golfen auch. Da hast du ja im Grunde eine Trennung hier. Du hast eine Trennung auf der Hälfte des Körpers. Die Beine treiben an, da gibt es Vollgas und oben bleibst du schön ruhig und locker.
Das kannst du jetzt mal gerne mal den ganzen Golfern erzählen, dass das so ist, dass tatsächlich das von unten kommt. Ja. Weil die meisten, ich meine, es ist ja der Grundfehler der meisten, dass das Tempo von oben kommt, von den Armen, das ist dieses von außen kommen, Schnick, Schnack, Schnuck, ja. Also da können wir natürlich jetzt noch ewig ins Detail gehen. Aber witzig, dass du sagst, das ist so intrinsisch in dir drin, dieses Weitergeben. Eigentlich bist du ja der berufene Trainer dann, also der Coach, weil du das weitergeben möchtest. Mit Sicherheit auch so ein bisschen der christliche Einfluss, ja. Das ist ja auch dieses anderen helfen wollen.
Ja, sowieso. Also, dass du im Grunde, das ist ja eigentlich das halt, du sollst ja im Grunde eigentlich anderen davon erzählen, ne? Dass sie auch noch die Möglichkeit haben, halt, sich retten zu lassen, dass sie gerettet werden halt so. Ne? Darum geht es ja im Grunde halt. So, das besprechen wir auch oft in der Gemeinde und so weiter. Aber hier, denke ich, ist es so, ich habe früher mal gedacht, ich bin garantiert kein guter Trainer. Ich habe immer so eine Theorie gehabt, die guten Trainer sind oft die, die es nicht ganz geschafft haben und die haben dann so eine wahnsinnige Motivation. Ne? Ich wäre dann wahrscheinlich schon zu spitz. Das heißt, ich würde zu sehr an diesen feinen Details arbeiten. Und habe das auch sehr lange so gedacht und habe dann dadurch auch nichts gemacht in die Richtung. Dann war ich mal in Neuguinea war ich ganz am Ende, aber in Indonesien eingeladen. Sollte ich Trainer ausbilden, hatte auch ein paar Athleten dort gehabt. Und habe dann mit denen Laufschule gemacht, was auch eine ganz wichtige Sache bei uns ist. Machen eigentlich nur die Sprinter. Vielleicht noch die Springer, aber ein Werfer kaum. So, und das war für mich wichtig, weil die Füße, da geht alles los. Ich habe das denen dann erklärt und habe denen die Basics korrigiert. Dann haben die das irgendwann noch 3-4 Tage hingekriegt. Und dann dachten die, das ist gut. Aber für mich war natürlich halt, okay, jetzt sind wir bei den Basics und jetzt geht es eins weiter. Jetzt habe ich da wieder was. Und die sagen, aber wir können doch das andere. Ich sage, ja klar, jetzt geht es ja weiter. Das war für die nicht nachvollziehbar. Dass dann nochmal weitergeht. Also dass die können doch das jetzt ungefähr. Nee, aber ich sage, das reicht ja nicht. Wir wollen ja jetzt, dass die da immer noch und das geht im Grunde eigentlich fast unendlich. Ne? Das sind dann bloß feinere Sachen dann so. Und da habe ich dann so gemerkt, Spaß macht das schon. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann, dass das vielleicht eine coole Geschichte gewesen wäre. Aber ich habe eben auch von vielen Trainern gehört, gerade jetzt auch mal mit der Franka Dietsch gesprochen, eben als Diskuswerferin, die ist Trainer. Die sind anders drauf heutzutage, die Jugendlichen.
Die Trainer?
Nee, oder die Jugendlichen? Also mit denen du arbeitest halt. Weißt du, ich habe mal von ihm gehört, da haben die Eltern dann irgendwie eine Fastenkur gemacht, kurz vor der Wettkampfsaison, irgendwann im Mai. Und da hat er mitmachen müssen. Als Hammerwerfer, 20 Kilo abgenommen. Verstehst du? Da stehst du als Trainer da und denkst, warum war ich jetzt ein Dreivierteljahr hier? Also könnte ich nicht. Ja, also deshalb ist alles gut, so wie es ist. Also, aber dieses so weitergeben, dieses einfach... wir machen es ja in den Coachings halt. Dort geben wir ja auch die Dinge weiter. Ne? So, da helfen wir ja ganz, ganz vielen Leuten halt. So, weil du es ja so schön verbinden kannst. Das ist ja bei dir sicherlich auch immer so, dieses einfach zu sagen, Mensch, guck mal, ich kann dir das erzählen, wie ich es im Sport gemacht habe und jetzt bau dir mal die Brücke, ich helfe dir ein bisschen mit dabei. Vielleicht könnte das ja für dich interessant sein, die Komponente oder die Komponente. So, wir haben es ja erlebt. Wir reden ja nicht über irgendwelche theoretischen Sachen. Sondern wir haben die Dinge ja erlebt.
Das stimmt,
wir haben die Fehler ja schon gemacht. Warum müssen die anderen, ich bin jemand, der gerne jemandem hilft, damit der den Fehler nicht macht, weißt du? Warum muss ich ja manchmal ein bisschen zurücknehmen, ne? Bei Kindern zum Beispiel, die sollen ruhig mal den Fehler auch selber mal machen, ne?
Ja, Kinder, da tue ich mich wirklich hart. Da tue ich mich wirklich, das ist nochmal eine ganz andere. Ich sage immer, es gibt so unterschiedliche Sprachen im reinen Training. Ja, also ich bin ja auch noch Fitnesstrainerin und Golftrainerin. Also es gibt ja in jedem Sportart und unterschiedliche Sprachen. Ich sage, es gibt die Kinder. Dann gibt es die Leistungssportler, dann gibt es die Profis. Das ist nochmal eine andere Sprache. Ja. Und dann gibt es natürlich das Mittelfeld. Aber da gibt es ja beim Golf auch, das ist ja das Schöne an diesem Handicap, was viele ja immer so sich ergötzen an dieser blöden Zahl. Aber letztendlich dient dieses Handicap so ein bisschen, dich einzustufen. Ja, ob das jetzt fürs Turnier ist oder nicht. Aber da gibt es ja diese unterschiedlichen Stufen. Und ich sage immer, von einem Golflehrer wird immer erwartet, dass er alle Sprachen spricht. Ich spreche aber in meinem echten Leben auch nicht sechs Sprachen, sondern ich spreche Deutsch und Englisch fließend. So. Und die kann ich richtig gut und die mache ich. Und das andere, was ich so ein bisschen kann, da brauche ich kein Geld damit verdienen. Deswegen muss man auch immer schauen, wenn es jetzt ums Coaching geht mit Kindern, wo ich sage, da bin ich gar nicht gut damit. Meine Expertise liegt halt woanders. Ich kann zum Beispiel auch keine Profisportler. Das ist, da kommt dann schon die Sportwissenschaft noch dazu und die Diagnostik und, wo ich dann sage, nee, gut, also da kann ich jetzt von mir, ich bin immer so, ich bin so im Golfbereich, dass ich jetzt sage, wenn du so Handicap Mitte 2020 hast, so Richtung einstellig. Das ist so meine Expertise, auf die nächsten Levels zu kommen. Oder ja, das ist das. Aber lustig, dass du das jetzt sagst, mit dem, dass du das immer gedacht hast, das könntest du nicht. Genauso ging es mir auch immer. Ich musste ja immer mittwochs oder durfte ja diese Pro-Ams spielen auf der Tour.
Ja.
Und wenn ich dann mit den Amateuren gespielt habe und die, also die waren ja erstens noch furchtbar nervös. Ja, ja klar, du, um Gottes Willen, so ja, da geht gar nichts mehr. Und dann habe ich mir nur gedacht, um Gottes Willen, so Golflehrer, da ist das auch noch das beizubringen. Mhm. Dann später, also ich habe dann schon auch gemerkt, also diese Geduld, ich habe mir gedacht, ich bin der ungeduldigste Mensch auf dieser Welt. Und das soll ich dann auf andere, soll ich Geduld haben. Aber tatsächlich als Trainerin bin ich so unfassbar geduldig, weil ich immer wieder sage, wenn ich jetzt mit dir trainiere und du wirklich sagst, ich check's einfach nicht, dann sage ich, Lars, gib dir nochmal 100 Bälle. Das kommt. Ja, da bin ich so confident, weil ich es weiß.
Genau, du hast die Erfahrung dann drin.
Ganz genau. Genau. Ja. Ich flippe eher aus, wenn jemand dann als Schüler keine Geduld hat, wo ich dann immer sage, ja gut, dann...
Da erinnere ich mich ans Eistanzen. Ich habe doch mal Eistanzen mitgemacht. Gab es nur einmal.
Du hast ja schon alles gemacht, ja, oder? Let's Dance.
Ja, irgendwie so. Und die hatten mich angefragt, so, und da habe ich damals mitgemacht. Und da hatten wir einen Trainer, einen relativ älteren Trainer. Und der hat alten Leuten, also sagen wir mal, über 60 Jahre schon das Eislaufen beigebracht. Das heißt, die sind noch nie auf dem Eis gewesen. Und der hatte natürlich diese Geduld gehabt. Und der wusste ja auch, wenn ich das und das mache, dann wird das irgendwann passieren. Und so hat er mit uns das auch gemacht. Er hat dann gesagt, geh an die Bande, dann übt er das. So, ne, da ging es um Drehung am Anfang und um dies und das. So, und am Ende ging es um einen Sprung. Und den haben wir an der Bande so diese Vorbereitungssachen geübt und ich so. Und dann hat er so zu mir gesagt, halt, nächste Woche machst du auf dem Eis. Und sonst bin ich ja auch so, ich kann es noch nicht. Ne, sage ich, aber versuche schon den Kindern beizubringen. Das noch, das Wort ist so wichtig.
Noch nicht,
ne, weil viele Kinder immer sagen, oh, ich kann das nicht. Ich sage, noch nicht. Da gibt es eine ganz andere Signale. Also. Und dort habe ich dann, ist mir das auch rausgekommen, oh, ich sage, nee, das kann ich nicht. So, ne? Lars, wir haben das doch bei allen Dingen. Hast du es doch gemerkt? Ich sage, ja. Okay, dann wird das auch passieren. Und es ist passiert. Also es war so spannend. Das war echt total spannend, dass du wirklich einfach, der Körper braucht eine Zeit. Das habe ich eben dann durch diese Gehirntrainingssachen halt, gemerkt, wo ich diese Ausbildung gemacht habe. Der Körper oder sagen wir das Gehirn, wenn das bestimmte Reize bekommt, braucht das 4 Tage, um dann die Verbindung zu schaffen. So, das heißt.
Nimm mal ein Beispiel.
Also zum Beispiel, ich mache jetzt mit dieser Übung mit diesen Bällen dann, ne, die so ganz einfach ist. So, ne, so.
So Jonglierbälle.
Ja, mit 2 Bällen halt. Und dann machst du die wirfst du hoch und fängst du über Kreuz auf und wirfst du hoch und fängst du wieder. Kann keiner. Also ganz, ganz wenige, die das können. Mache ich oft auf Messen oder verschiedenen anderen Sachen halt, in Coachings und so weiter. So. Ich habe da diese Ausbildung damals gemacht.
Was ist das für eine Ausbildung?
Das ist. Das
NLP oder?
Nee, das nennt sich so Live-Kinetik. Ja, also gar nicht weit weg hier am Ammersee. Da
okay.
So, der hat das auch mit dem Kloppy damals gemacht. Der hat das in Liverpool ja mit hingenommen und so alles.
Ach, interessant, okay. Ja.
Also das ist eigentlich normal, müsste es jeder Sport machen. Sensationell.
Okay, Life Kinetic.
Weil da hier oben was passiert. Ja, wir haben verschiedene Areale miteinander vernetzt. Und das Entscheidende dabei ist, dass du dadurch stressresistenter wirst.
Mhm.
Wenn du wiederum stressresistenter bist, was passiert? Stress ist Krankheit, kann man ja so sofort sagen. Also das heißt Gesundheit.
Ja.
Ne, kannst du mit den Mitarbeitern machen, mit allen. Also das ist sensationell.
Okay, also das Beispiel so. Mit den Bällen. Mhm. Du schmeißt sie hoch, musst sie über Kreuz fahren.
Jetzt mit dir. Wir haben Spaß, weil am besten hast du noch ein paar Leute mit dabei. Ne, also, und dann machst du diese Übung so.
Gott sei Dank haben wir jetzt keine Bälle
die,
da.
Genau, ja. Und die fallen runter. Ja, so, die fallen einfach runter, weil, und das sieht aber so einfach aus.
Ja, ja.
Und jetzt lachst du, manche lachen noch nicht so richtig. Ne, so, manche lachen dann schon über sich oder über den anderen.
Ja.
So, und das in einer Gruppe. Und dieses Lachen ist ganz, ganz wichtig, weil dann wird Dopamin ausgeschüttet. Und Dopamin ist der wichtigste Stoff halt, dass da oben her diese Explosionen passieren. Also das heißt, dass da überhaupt Verknüpfungen passieren. Also
Dopamin,
Genau, also wir machen im Grunde eins, was wir sonst im Sport mit unseren Muskeln machen, machen wir jetzt hier oben.
Mhm,
wir benutzen unseren Körper, um das Gehirn fit zu machen.
So und da gehört das Lachen dazu?
Da gehört zum Beispiel das Lachen dazu.
Und wenn du jetzt nicht lachst, weil es gar nicht
das passiert dann. Das heißt, ich habe ja auch gedacht, ich habe das in der Klinik gemacht, mal vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren. Da war ein Mercedes-Manager da halt so, kannst du gar nicht vorstellen, halt so. Ich dachte, oh, hoffentlich lachen die. Gib Männern Bälle. Und dann noch diese Übung. Und dann gibt es ja auch Partnerübungen, halt, du lachst dich schief. Dann müssen die immer, dann sagen die, sagst du dann sozusagen an, du wirfst und sagst rechts. Und dann muss der rechts fangen und links vorstellen. Zur gleichen Zeit. Das Fangen kriegt er noch hin, aber unten geht es natürlich voll in Stress halt so. Ne? Und dann merken die, dann kannst du auch erklären, was jetzt gerade passiert. Dieser Stress. Und das machst du sozusagen, die können das so ein bisschen dann kannst du sofort die Übung schwerer machen. Es geht immer darum, dass du nicht unbedingt die Übung kannst, sondern dass du immer nur einen Reiz hast. Und am Ende ist es dann so, dann sage ich, okay, so, und jetzt macht er mal 4 Tage nichts und dann macht er es zu Hause, dann könnt es. Und diese 4 Tage braucht der Kopf im Grunde genommen, oder 3, 4 Tage, das kommt immer drauf an, braucht er im Grunde, dass dann diese Vernetzungen da sind und dann kannst du das auf einmal plötzlich.
Ohne, dass du es übst?
Ohne, dass du in der Zeit weiter übst, genau. Du hast den Stress gesetzt, du hast im Grunde die Voraussetzung gegeben und jetzt passiert dann das ist, wenn du das mal erlebt hast, hochspannend.
Das ist wirklich spannend. Also du hast mich voll gehuckt jetzt. Also
können wir auch gerne mit Sportlern von dir mal machen oder so halt irgendwo. Also es ist überall, wo ich es bis jetzt mache, auf Messen zum Beispiel. Messen, genial. Du stehst dann da an so einem Messestand, kennst du ja auch manchmal, du wirst eingeladen, hast irgendwie einen Termin mit einer Firma und was halt so. Dann stehst du auf der Messe so. Dann stehst du da, die quatschen so ein bisschen, die Leute mit dir. So, jetzt war es so gewesen halt. Dann hat er seine Leute, die dann so kamen und so. Ja, und dann habe ich, ach, hallo, grüß dich so. Ich zeige euch mal was, macht mal nach. Dann habe ich die Bälle da mit, ne? Diese Bälle, die fallen so runter mit so kleinen Kugeln. Drin, kannst du auch beschriften, so für Firmen und so. Ja, dann nimmst du die und dann machen wir nach. So. Und das ist so einfach. Und die Leute, ach, das sieht doch einfach aus, und dann kriegen sie es nicht hin. Und dann lasse ich dann meistens 2, 3 Leute machen, so, ne, damit eben so. Und dann, ey, das gibt's ja gar nicht. Ja, und dann wollen die mehr. So. Das müsste, also wir haben das ja in Schulen versucht reinzubringen, halt schon vor 15 Jahren. Müsste normalerweise überall rein. Das ist ein sensationelles Programm halt. Wenn du im Sport drin bist und weißt, wie unser Körper funktioniert, dadurch kannst du viel schneller auch Dinge lernen halt, weil du einfach bestimmte Grundverbindungen miteinander schaffst. Wir haben, der geht da davon aus halt, der Horst, dass da 8 Areale sind, also nicht nur rechts, links, und diese 8 Areale verbindest du miteinander. Mhm. Und du solltest immer mindestens 30 Areale mit drin haben halt.
Sollte eigentlich jeder machen, gell? Das ist
ein Megasystem, also wirklich. Ich habe jetzt gerade die Susi Erdmann war im Sommer oben halt da. Die wollte es auch gerne für ihre Vorträge und so. Und dann hat die immer mal mit mir quatschen öfter zusammen drüber. Und dann ist sie zum Horsten, hat das 3 Tage. Wir hatten früher 4-Tage-Seminar, jetzt macht das in 3 Tagen, macht dann noch spezielle Sachen halt. Kannst du mit Kindern machen, kannst du im Altersheim kommen. Das
musst du mir nachher unbedingt mal weitergeben. Mhm. Jetzt bist du ja von Haus aus ein unfassbar positiver und offener Mensch. Redest gern, approachable. Gibt es irgendwas, was dich auf die Palme bringt?
Leider beim Autofahren manchmal.
Verstehe ich.
Die Kinder, die tun mich ja immer schön so. Ne? So ja, es ist leider so drin.
So, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wird geschimpft? Werden Kraftausdrücke genutzt oder gehupt?
Genau, ich nehme zum Glück, ich habe die Kraftausdrücke in nette Ausdrücke umgewandelt, ne, damit ich nicht irgendwie...
Beispiel?
Sag ich halt nicht so... Du dann halt du das anders betiteln halt. Das habe ich mir irgendwie mal angewöhnt und dadurch ist es nicht ganz so schlimm. So, aber es ist eben manchmal so, ich reiße mich ja auch schon mehr zusammen. So, aber es gibt so Situationen, wo du manchmal so, das ist eigentlich so das Einzigste, wo ich dann mal so für so, ne, so wo ich dann noch gleich vorher
Autofahren.
Aber
gut, dass du nicht dann in der Stadt München wohnst, oder am Tegernsee. Weil wenn du in der Stadt wohnen würdest, dann hättest du da ja täglich eine Herausforderung mit dir. Also ich bin mittlerweile echt so weit, wenn die Saison bei mir aufhört, ich fahre eigentlich von November bis jetzt Rad. Ich habe ein E-Bike und ich fahre alles, wenn ich jetzt natürlich heute jetzt mit so einem Rock, ist das jetzt nicht so super, aber sonst, weil da muss ich mich nicht aufregen. Genau. Da kann ich um alles drum rumfahren. Ja. Aber bin ich total bei dir. Bevor wir jetzt mal auf deine Erfolge kommen, auf deine athletischen Erfolge, wir müssen natürlich, wir sind am Pink Table. Und wie das bei mir ganz unschwer zu erkennen ist, die Farbe Pink bedeutet mir extrem viel. Es ist für mich Lebensfreude. Es ist für mich so, es ist für mich irgendwie immer Spaß. Was, wenn du jetzt an Pink denkst, was assoziierst du damit? Ganz spontan.
Kreativität und irgendwie, ja, so. Oh, ich kann mal, die Wörter dann, ne? Dann direkt auf das Wort zu kommen, halt so crazy.
Crazy?
Crazy.
Ja, gut.
So ein bisschen
warte
crazy.
Mal kurz crazy, ja.
So ein bisschen, also nicht schlecht. So aus der Masse raus, so ein bisschen halt so, ja. Würde ich sagen. So, ja.
Ja, du hast ja die 80er auch mitgemacht. Neon Pink, also eigentlich ist es ja Neon Pink.
Popperwelle.
Popper. Hey, Popper-Logge. Lustig, dass du das jetzt dass du das sagst. Meine Tochter hat mich letztes Mal mit ganz großen Augen angeschaut. Die Popper hatten ja früher auch so Slipper an, so weißt schon, also so Schuhe, also so eine Popper-Frisur und so weiter. Und irgendwas hat sie gesagt, und dann habe ich gesagt, das ist eine Popper-Frisur oder eine Popper-Brille. Und dann hat sie mich so angeschaut, habe ich gesagt, nicht was du jetzt denkst.
Ach so,
ja?
Jetzt, ja, genau. Ja,
habe ich
klar.
Gesagt, Popper, das war wirklich eine Community, das war ein Style.
Das
ja, und das konnte es überhaupt nicht fassen, dass es tatsächlich Leute gab, die sich Popper genannt haben. Aber ich sagte ja nicht was. Nicht, was
die
du
Popper-Logge,
jetzt.
Ne? So, der hat es ja hier so hochfrisiert, hinten so ganz kurz. Und dann hat es hier, das eine Auge durfte nicht frei sein.
Genau,
also, ne?
Und dann kurze Hose, so Tennissocken drunter. So. Ja, sehr gut. Cool. Also wie gesagt, was ist denn dann eigentlich, wenn ich jetzt schon über Pink rede, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
Ich denke, es ist irgendwas im Blaubereich.
Im Blaubereich?
Ja.
Blau-grün? Grün, blau, blau.
Ja, grün. Blau. Also, ja, wahrscheinlich eher so der richtig blaue. Also ich weiß noch, ich hatte mal so ein Porsche da, den hätte ich am liebsten gerne in so einem Himmelblau gehabt. Den gab es damals, so den 964er gab es in so einem Himmelblau als Cabrio. Und ich habe ihn dann aber, ich durfte mir damals einen von diesen Dingern aussuchen, 94, von diesen Direktionsfahrzeugen. Und da stand ein Mintgrün, das war damals die Mintgrün-Zeit. Und dann habe ich einen Mintgrün genommen. Halt.
Aber auch nicht schlecht.
Und dann habe ich noch gesagt, dann haben die mich so hofiert. Und dann haben sie noch irgendeinen Wunsch dabei. Und dann hatte der diese Kappfelgen und die waren silbern. Und drüben stand so ein Speedster und der hatte halt rote Felgen, gelbe Felgen. Und ich natürlich platzt aus mir raus. So, ich sage, der noch grüne Felgen hätte. Bin ich mit einem mintgrünen Porsche mit mintgrünen Felgen gefahren. Cabrio. Ich meine, das war natürlich der Hammer. Ne?
Dass du überhaupt in Porsche Cabrio passt,
ja.
Ist ja eh Wahnsinn. Du brauchst ja einen Schuhlöffel zum Aussteigen, oder?
War damals besser als ein SL, weil du ja hinten den Sitz noch hattest. Du konntest den reinklammern. Und du machst erst das Dach auf, war natürlich immer die erste Sache. Dach auf, dann mit die Füße rum und dann dich am Sitz reinrutschen lassen. Dann ist es perfekt.
Also es ist eine eigene Technik entwickeln. Wie lustig. Genau. Sehr cool. So, also, jetzt pass auf, wir quatschen hier ja schon ewig. Wir quatschen ja jetzt schon fast wieder, na nicht ganz eine Stunde, aber wir haben eigentlich noch gar nicht angefangen.
Ach so,
also nur zur so Information,
okay,
ja. Also,
schön. Dann mache ich jetzt nur ja, nein.
Du bekommst nachher einen Live-Score von mir, den du auch selber vorlesen darfst. Ich weiß nicht, warst du auch beim Shoutout Thorsten Otto auf die blaue Couch? Warst du mal beim Thorsten eigentlich? Da gibt es auch so ein bisschen den Lebenslauf, den jeder so ein bisschen vorlesen darf. Ich durfte mich in Vorbereitung für diesen Podcast hier ausbilden lassen, ein bisschen coachen lassen von dem Thorsten. Und ich habe ihn damals nämlich auch gefragt, habe ich gesagt, würde dich das stören, wenn ich in meinem Podcast eben auch so eine Art Lebenslauf, ich nenne es Live-Score, weil Score kommt ja vom Golf. Mhm. Ja? Und hat er gesagt, nein, weil das eine sensationelle Geschichte auch für den Gast ist, selber Sachen über sich vorzulesen und dann zu urteilen, ob sie wahr oder nicht sind.
Ach so, okay.
Und heutzutage natürlich dank ChatGPT kann man sich da ja Sachen rausholen und schreiben lassen. Früher mussten es ja noch tatsächlich Redakteure machen. Mhm. Ja, also ich habe meinen Redakteur zu Hause gehabt. Okay. Zum dritten Mal der Anlauf in deine Athletik oder in deine Laufbahn. Du warst bei 4 Olympischen Spielen dabei. Barcelona, Atlanta, Sydney und Athen. Mhm. Ja? Jetzt hast du in Atlanta ja die Goldmedaille gewonnen. Jetzt bist du aber, jetzt ist ja die Leichtathletik. Ja, das ist ja eigentlich so quasi der Ursprung der Olympischen Spiele. Jetzt warst du noch in Athen dabei. War für dich, also so stelle ich mir das jetzt vor, berichtige mich, wenn meine Vorstellung da komplett daneben liegt. Wenn man jetzt als Leichtathlet in Athen die Olympischen Spiele hat, das müsste doch also schwer toppbar sein.
Das ist was ganz, ganz Besonderes. Und vor allem dann noch als Diskuswerfer. Es gibt ja diese Werfigur von Myron. Ne? Ich habe ja dann das Goldbild machen lassen. Habe mich da genauso hingestellt. Normalerweise, das ist ja das, was ich immer so gerne erzähle. 1996 waren 100 Jahre Olympische Spiele. 1896 waren die ersten Olympischen Spiele. So. Das heißt, die hätten nie in Atlanta
sein dürfen.
Alle Amerikaner, es ist einfach so, die hätten nie 96, es hätte überhaupt keine Bewerbung dafür geben dürfen, sondern das hätte vom IOC gesagt werden müssen, und 96, 100 Jahre Olympische Spiele müssen wieder nach Athen. Ne? Das wäre eigentlich normal, das Normale gewesen.
Dir war es aber wurscht, so, weil du nämlich Gold gewonnen hast.
Am ja? Ende war mir es dann wurscht, weil es da drüben brutal heiß war, brutal feucht war. Und die anderen, alle, sagen wir, die waren ja alle nur ein bisschen mehr, 20 Kilo mehr als ich und so. Und die haben geschwitzt wie die Sauen. Wärme ist ja für mich das Schönste, was es überhaupt gibt. Aber natürlich halt dann 2004 hat man dann halt dann die Möglichkeit, dann in Athen sozusagen Diskus zu werfen. Leider war ich dann eben nicht mehr ganz so. Ich habe mich dann im Wettkampf verletzt, habe mir hier einen Muskel abgerissen. Hätte gern zumindest eine Medaille gemacht halt. Ne? So, weil das ist eben wirklich, das ist die Homebase der Leichtathletik und vor allem natürlich des Diskuswerfens. Durch diese Figuren, dieser Werfer von Myron, also vor 2000 Leuten haben die schon so einen Diskus geworfen. Also. Da steht die Friedensbotschaft drauf. Ich war in Athen, ich war in Griechenland mehrere Tage, da haben wir uns mit welchen vom Kulturhistorischen Museum und so alles, die haben uns dann begleitet, so mit dem NDR damals, und da hat ihnen uns das erzählt. Ne? Die haben den zwar nie gefunden, aber es gibt eben da Auszeichnungen, da steht diese Friedensbotschaft drauf, dass eben in der Zeit, wie Olympische Spiele sind, vorher und nachher, wo die Menschen dann gereist sind, dorthin und her, durften in den Ländern keine Kriege stattfinden.
Also während Olympia war Friede.
Also vorher und nachher, also den Monat vorher, wo die Leute, also sag mal Griechenland, ne, das ist ja ein Rieseneinzugsgebiet gewesen dann halt, wo eben dann die Sportler dann nach Athen gegangen sind.
Ja,
und
klar.
In diesen Ländern, wo die durch mussten, durften keine Kriege stattfinden, damit die sozusagen heil dort ankamen halt. Gab es eine Friedensbotschaft auf dem Diskus, war die. Oder zum Beispiel gab es auch so einen Spruch von Homer, wer den Diskus weit und schön zum Fliegen bekommt, halt, ist hoch angesehen. Also grob übersetzt halt so. Also das Diskuswerfen hatte eine ganz, ganz andere Bedeutung halt damals. Das war was. Deshalb gibt es ja eben auch diese Figur und so. Da gibt es auch dieser ganze olympische Geist und so halt. Dieses, ne, das ist, da hat mich da wirklich mal eine Zeit lang mit beschäftigt, weil ich das so toll fand. Irgendwie so. Das ist ja ein Spirit, den gibt es nirgendwo anders. Das gibt es nicht. Ja, Olympische Spiele ist einfach dieses olympische Dorf halt. Ich war jetzt bei den Winterspielen wahrscheinlich nicht so schön, weil die alle so verschieden an verschiedenen Orten waren. Aber wenn wir Olympische Spiele hatten, gerade jetzt zum Beispiel in Athen, dann gehst du in dieses Riesenzelt und isst dann dort und sitzt da zusammen, alle Deutschen, verschiedene Ruderer und das und das und das, eine verschiedenste Sportarten. Und dann siehst du auf den Eingang, da kommt wieder welche rein und dann geht das immer los. Was könnte der sein? Was können die machen? Also, ne, manche erkennst du an den Ohren hier zum Beispiel, die Ringer, mit, die haben dann diese harten Ohren dann hier, so verknobelte Ohren halt so. Und so denkst du dann immer, was könnte das für sein? Ja, ja. Und dann kommt die Volleyballerin rein, die Brasilianerin, ne, und dann denkst du, oh komm, wollten eigentlich schon gehen, aber wenn wir hier sitzen bleiben, ne? Und dann bist du halt noch ein Stück Pizza und dann sagst du, ey, komm, jetzt gehen wir aber auch halt, dann kommen wir wieder die kubanischen Volleyballerinnen rein. Naja, das ist jedenfalls, da verbringst du schon einige Zeit dann dort halt. Nein, das ist
toll.
Ja, alles, weißt du, die im Grunde die Sportjugend der Welt trifft sich dort halt so. Die Besten der Besten in allen Sportarten. Das ist, jetzt wie, man kann schon sagen, das ist wie so ein bisschen Magie, das ist eine ganz besondere Stimmung, eine ganz besondere Energie, die da herrscht halt so, ne? Und deshalb Olympische Spiele, ja, sind mit nichts zu vergleichen. So. Eine Weltmeisterschaft ist auch was Besonderes, aber da sind eben nur die Leichtathleten da oder nur die. Und so sind auf immer alle in Athen, in Atlanta damals, das war ja so warm und so. Manchmal hast du einfach gedacht, komm, gehst abends nochmal raus. Um 10 habe ich mich in so eine Bimmelbahn, so elektromäßig, ist die durch das Dorf gefahren halt, brauchst du nicht laufen, weil ich kann natürlich nicht viel laufen, sonst sind meine Beine platt. Die brauche ich ja fürs Werfen. Da habe ich mich da reingesetzt, so, nun mal saßen dann vor dir ein paar Turnerinnen oder mal das oder mal eben so ein Ringer zum Beispiel. So, aber du konntest einfach, das war, ja, das ist interessant. Also so, es ist schon was ganz, ganz Besonderes, da überhaupt dran teilnehmen zu dürfen halt. Also das merkst du auch viel, wenn du so welche hast, die dann ihr großes Ziel erreicht haben, einfach mal sich dafür zu qualifizieren. Das ist ja auch schon eine Riesensache. Deshalb habe ich zum Beispiel auch im Wettkampf nie davon gesprochen, vom Sieger, sondern Gewinner. Gewinner ist, glaube ich, also du kannst das wunderschön, weil mal jemand sagt, das ist das Gleiche. Da sage ich, nee, ein Sieger, der siegt so lange, bis er verliert. Es gibt nur einen Sieger. Aber Gewinner gibt es im Wettkampf manchmal 3. Manchmal 4, manchmal sogar 5. Guck dir mal Biathlon an, wenn da einer reinkommt, so als 16. oder was. Und die hebt die Arme und feiert. Und du denkst, hey, was macht denn die da gerade? Und die hat auf immer genau das geschafft, was sie sich vorgenommen hat. Also. Unter die ersten 20 zu kommen, zum Beispiel. Also ich, so muss man den Sport muss man wirklich differenziert sehen. Und das ist halt was Schönes halt. Das macht eben der Sport halt. Das kann der Sport. Und der Sport hat so eine unwahrscheinliche Faszination. Und das merkst du eben bei den Olympischen Spielen immer am meisten.
Wow, Wahnsinn. Ja. Oh. Boah, zum Sonntag. Das ist natürlich toll. Ja, dafür, da triffst du natürlich bei mir auch echt einen krass runden Punkt, weil ich habe ja dann in der Schwangerschaft von meiner zweiten Tochter aufgehört zu spielen. weil ich dann einfach auch gesagt habe, okay, ich hatte dann zwei Kinder und als Tourspielerin bist du halt nach 300 Tage unterwegs. Und es war damals noch nicht absehbar, dass Golf olympisch wieder wird. Ja. Und 4 Jahre später war es dann tatsächlich olympisch in Rio.
16, genau.
Und ja, das war damals, also 2012 war ich dann schwanger, da war das noch nicht publiziert. Ja, weil sonst hätte ich mir das wirklich überlegt. Das wäre wirklich mega gewesen. Aber umso mehr freue ich mich natürlich für die Golfer jetzt und für die Pros, wobei das immer schwierig ist mit Amateur und Profi, dass sie da einen Weg finden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber es ist total schön, dir zuzuhören. Normalerweise plapper ich ja immer da rein und sage mir, ach nee, ich höre jetzt einfach mal nur zu. Und vor allem, als du vorher das mit dieser Diskus erzählt hast, prinzipiell, was ich jetzt da so ein bisschen für mich mitnehme, auch als Learning, also abgesehen davon von dieser Friedensbotschaft, finde ich super, super interessant, ist ja eigentlich so der Diskuswurf, die Main, also das Hauptdisziplin der Leichtathletik. Ja, die meisten denken, das ist der Sprint. Ja, der am meisten natürlich ist, der geht schnell, da weiß man sofort, zack, 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 wer gewonnen hat. Wahrscheinlich, das ist ja auch die sexy Geschichte da dran.
Der schnellste Mensch der Welt.
Ja. Ja,
das ist natürlich was ganz Besonderes.
Natürlich, so, ganz genau.
Die schnellste Frau
der Welt. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, also der Diskuswurf steht ein Ticken im Schatten. In der Leichtathletik, also im Sport selber auch schon. Aber so dein Sport war ja jetzt auch so ein bisschen so auch wie Golf. Während Olympia oder während vielleicht noch Weltmeisterschaften hat man davon medial was mitbekommen. Ja, dann wurde das übertragen und natürlich dich kannte man. Man hat ja in Deutschland sowieso immer nur den Sport gefeiert, wenn man einen Hero hatte, siehe Steffi Graf, Boris Becker, whatever. Ja, aber sonst, dass man jetzt sagt, ihr hattet ja sonst auch noch irgendwelche Wettkämpfe und so weiter, da hat man ja eigentlich nicht so viel mitbekommen, was dann natürlich auch damals noch nicht zur Zeit von Social Media schwierig war, damit dann ordentlich, also auch wirklich seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Ja? Im Vergleich zu Fußball, wo du immer im Mittelpunkt stehst, Sponsoren hast, whatsoever, hattest du, jetzt muss ich mal zum Punkt kommen, hattest du jemals so ein bisschen, jetzt bist du natürlich Christ und denkst natürlich immer sehr positiv, aber so, ach, hätte ich doch einen anderen Sport gemacht.
Habe ich oft schon gehört, die Frage. Und ich habe dann wirklich immer auch ungefähr das Gleiche gesagt. Klar kannst du immer nach oben gucken. Ist ja auch richtig in manchen Dingen. Ne? So, wenn du ein Ziel verfolgst und so weiter halt. Ne? So. Aber bei solchen Dingen halt, finde ich es immer gut, halt sich einzuordnen, wo bin ich denn ungefähr? Und wenn ich dann vergleiche, wie viele Sportarten es unter mir gibt, halt, also sagen wir, die wenig verdienen, die weniger zu sehen sind halt, dann bin ich da trotzdem noch relativ weit oben in der Leichtathletik. Und ich habe natürlich dann überlegt mit dem Manager zusammen, wie können wir es schaffen, aus diesen Diskuswerfen, was eben jetzt noch nicht so bekannt ist, ne, wie vielleicht eben der Sprint oder das, wie kann ich da trotzdem noch die Popularität? Und deshalb haben wir ja überlegt, okay, dieser Werf von Mührung ist ja eine so tolle Geschichte, da kann man ja eine Verbindung schaffen. Wir haben im Fernsehen geredet und dann haben die gesagt, Mensch, machen wir 3 Tage lang was in Athen, in dem alten Stadion. Gut, dann hätte ich natürlich dort nackt werfen müssen. Das wäre für mich jetzt rein technisch nicht so schwer gewesen. Aber damals, weißt du eigentlich, warum die nackt gestartet sind? Weil damals keine Frauen rein durften ins Stadion. Das heißt, dort waren nur Männer drin.
Das ist ja schade eigentlich.
Ja, klar, für die Frauen. So, ne? Das heißt, du kannst es schwer dann halt den Frauen am Fernseher verbieten, halt zuzugucken. So, und mit Lendenschutz zu werfen, wäre dann nicht mehr original gewesen. So. Und dann haben wir auch gesagt, 3-4 Tage, das geht auch nicht. Und so haben wir dann überlegt, okay, was können wir noch machen? Und dann sind wir eben mit dem Alex Hasenstein, haben wir dann gequatscht und so, der Sportfotograf. Ah, lass uns da ein Foto machen, also ein schönes Foto. Ne? So, wenn ein schöner blauer Himmel ist und Chemnitz dann im Stadion und so. Und dann brachte er auf immer den Visagisten mit. Und der hat mich dann halt
golden
angesprüht und alles. Dann ist das halt dabei rausgekommen. So, ne? Aber mir ging es immer darum zu zeigen, dass man auch jetzt noch, oder damals eben, ne, dass man da athletisch-ästhetisch weit werfen kann. Mhm. Weil zu der Zeit eben sehr, sehr viele so geiles voll nur auf Kraft, ne, so sehr, sehr massiv da waren. Und der Werfer von mir, und wenn man sich die Figur mal anguckt, ist ja doch ein relativ athletisch-ästhetischer Werfer.
Ja, ja.
Ne, so, und das war so meine Sache, das wollte ich eigentlich überbringen, der ganze Tag. Und da kam natürlich dann warst du eben nicht mehr Werfer, sondern durch die Sache bist du auf einmal auch dann von irgendwelchen Zeitungen angefragt worden, Mensch, du machst da das und das, und da ging es nicht mehr um die Sportabteilung. Ja, dann war das auf eine andere Abteilung, ja, die mich auf einmal angefragt, ja, hat. Und das hat dann schon was bewirkt. Halt so. Also es hat dann schon das gebracht, was wir eigentlich wollten, dass wir ein bisschen aus dem Ding so ein bisschen rausgetreten sind. Und dann waren wir mal in der Sendung so. Und da haben wir das dann eben so ein bisschen genutzt. Da.
Okay, also du hattest nie irgendwie so Bad Feelings, dass du den falschen Sport...
Nee. Also ich, wenn du natürlich in der Reiche unterwegs warst, klar, hast du Sprint und so. Aber guck, ein Sprinter konnte das Ganze auch nur 8 Jahre machen. Dann war er weg. Ein 400-Meter-Läufer vielleicht 5, 6 Jahre. Also im absoluten oberen
Top-Bereich. Wobei du da auch eine Ausnahme warst. So. Also so lange wie du dabei warst, ist ja auch nicht normal gewesen. Also 4 Olympische Spiele, das hängt
ja jetzt... Ja, aber L. Oerder zum Beispiel, also im Diskuswerfen gab es ja L. Oerder, der hat ja früher, da gab es ja noch keine Weltmeisterschaften alles, ne? So zwischendrin immer so. Der hat 4-mal olympisches Gold gewonnen. Ja, also L. Oerder war ja für mich im Grunde eigentlich dann so ein bisschen wie ein... Ich habe ihn ja auch kennengelernt. Aha. Der war ja in Chemnitz gewesen halt und ich habe ihm dann gezeigt halt diese ganzen alten Baumstämme hier, ne, diese versteinerten Walter, den es ja gab. Habe dann damals gesagt, das ist ein historical Denkmal. Weil mein Englisch so übers Russisch dann halt irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist.
Sprichst du Russisch?
Wir haben ja viel Russisch
geredet.
Sprichst du
noch?
Ja, so ein bisschen Malenki, Joloschke, Radanas.
Oh Gott, ja, da brauchst du jetzt, bin ich raus.
Okay. Ja, aber nicht mehr viel. Ne? Das ist eben so oft nur noch so ein paar Bruch. Wenn du es eben nicht brauchst. Wie überall.
Aber hast du es dann früher, hast du früher richtig gut?
Wir mussten, ja, wir mussten. Also so, ne, 5. Klasse halt, das war ja unser, waren ja unsere Freunde. Und wir haben dann halt Russisch lernen müssen, so ungefähr halt. Ne, so. Ja. Aber ich könnte mich jetzt nicht mehr unterhalten. Du verstehst noch ein bisschen was halt, so. Aus Kleinigkeiten.
So, jetzt pass auf, der Live-Score. Brauchst du eine Brille?
Ja, zeig mal, wie groß hast du denn geschrieben halt, so. Und dann müsste ich hinkriegen. Ich soll vorlesen, ja?
Lies mal vor.
Okay.
Der Karrierescore.
Ich bin Lars Riedel, geboren 1967 in Zwickau, mitten in der DDR. Ein Junge zwischen Staub und Sporthallen, der früh gespürt hat, jeder Wurf ist mehr als Kraft. Jeder Wurf ist ein Moment, in dem Technik, Herz und Mut zusammenkommen. Ui, das klingt schön. Könnte ich gar nicht so schön schreiben. Meine Reise führte mich zu 5 Weltmeistertiteln, zu Olympischen Gold 1996. Doch die Medaillen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Es waren die frühen Morgen, wenn die Welt noch schläft und nur der Ring vor mir liegt. Es waren die Tage, an denen Zweifel, Verletzungen oder Niederlagen mich herausforderten und mich stärker gemacht haben. Das stimmt wirklich. Die Verletzungen waren viele dabei. Rivalen wie Virgilius Alekna, große Wettkämpfe, die Veränderung nach der Wiedervereinigung. All das hat mir gezeigt, wer an der Spitze stehen will, darf niemals stehen bleiben. Erfolg ist kein Moment. Erfolg ist eine Haltung, ein Wille, immer wieder aufzustehen, sich zu verbessern, nie zufrieden zu sein. Da ist was dran. Meine Familie, meine Freunde, meine Trainer, sie waren mein Rückhalt, mein Anker, wenn der Druck am größten war. Der Sport hat mir Werte geschenkt, die weit über den Ring hinausreichen. Disziplin, Durchhaltevermögen, Persistenz, hat mein Autor geschrieben halt. Positive Sturheit, habe ich schon gesagt. Also Durchhaltevermögen. Respekt und Freude an der Herausforderung. Heute lebe ich für Bewegung, für junge Athleten. Für die Momente, in denen man merkt, dass Grenzen nur Linien sind, die man überschreiten kann. Ich bin Lars Riedel, Diskuswerfer, Athlet, Mensch. Und diese Reise ist noch lange nicht zu Ende. Jeder Wurf, jede Herausforderung, jede Niederlage ist Teil eines größeren Weges. Und dieser Weg geht weiter.
Schon sehr poetisch, gell?
Schön, ja. Also ich liebe sowas. Ich liebe sowas total.
Das darfst du auch nachweisen. Ich schieb's für dich schön, auf, dass ja, du das nachher auch mitnehmen darfst. Ja. Also ja, ich habe dich jetzt beobachtet, da du hast ja sonst immer so ein Dauergrinsen im Gesicht. Jetzt ist es ja, da hat mal kurz auch die Stimme kurz gestockt. Sowas bewegt dich dann, gell?
Ja. Ich hatte ja das Buch mit dem Edwin Klein, ehemaliger Hammerwerfer, Bestsellerautor. Wir haben das Buch zusammen gemacht. Er war ja dann sozusagen mein, weiß nicht, wie das, den Schreiber. Ne? So. Und dann hat er hinten in der letzten Seite so was reingeschrieben, dass sozusagen alles, was ich so erlebt habe und dass eben dann diese Momente eben auch so, dass die mich stark gemacht haben, gerade natürlich diese Niederlagen und so weiter. Und dann hat er geschrieben, und alles war schon riesig toll. Und trotzdem war es nichts dagegen, als mein Sohn geboren worden ist und ich diese kleinen Hände festhalten durfte. Das ist so, also dieses, sowas, oh, das liebe ich. Ich liebe es halt. Ich habe auch so gerne mit den Russen früher, wenn wir dann gefeiert haben und es war jemand da, der alle Bälle sprachen konnte und übersetzt hat, die haben ja auch immer so blumisch gesprochen, weißt du, so. Ach, das musst du mal hören, das ist ein Traum. Wirklich. Also mit denen konntest du unwahrscheinlich gut feiern und alles. Ja, ich mag das total. Sprache sagt so viel aus. Ne? Wenn das jemand kann, der dann einfach auch mal so ein bisschen da, ja, dann wirklich, ja, diese Gefühlsgeschichten, dieses, auch was in der Natur gibt einfach, ne? Wir, das ist ja im Grunde alles, das ist alles sowas von wunderbar und schön halt. Ne? Also wenn ich da draußen bei mir sitze und die Vögel zwitschern und die Blumen blühen jetzt und alles, das zu sehen und das zu genießen halt. Ich bedanke mich da jedes Mal, dass ich das Auge dafür habe, dass ich das überhaupt so wahrnehme halt. Ne? So, da kannst du unwahrscheinlich viel Kraft rausschöpfen. Und sowas ist halt genau das Gleiche halt. Kannst du
es
viel
gibt
rausholen.
Solche Männer. Es gibt große, gut aussehende, starke Männer, die Gefühle haben. Wahnsinn! Wahnsinn! Die eine, du hast einmal kurz pausiert, als du deinen Live-Score vorgelesen hast, und hast du gesagt, das stimmt, die Verletzungen. Lass uns da mal kurz drauf eingehen, was deine Verletzungen betrifft. Verletzungen, die wirklich in Anführungszeichen für deinen Sport hinderlich waren, oder waren es tatsächlich Verletzungen, wo es tatsächlich mit deinem Leben kritisch war?
Nee, das zum Glück nicht. Aber es wäre kritisch geworden mit meinem Sport. Also ich hatte oft Varianten gehabt oder Situationen gehabt, wo ich dann eben im Krankenhaus lag und überlegt habe, wie geht's jetzt weiter? Ja, also dann merkst du, wie schnell das vorbei sein kann. Du hast keine lange Planbarkeit, das ist einfach nicht gegeben so. Deshalb war ich dann irgendwann mal froh, nach den ersten Erfolgen, dass ich dann mal 2 Jahre oder seien sie gar nach dem Olympiasieg 4 Jahre einen Sponsor hatte zum Beispiel. Das befreit total, weil du weißt, oh, jetzt kann ich ins Trainingslager nach Portugal gehen und muss nicht in Deutschland bei der Kälte werfen und sowas halt. Also all diese ganzen Dinge, das war dann schon angenehm. Aber ich habe in St. Gallen hatte ich immer einen Vortrag und beim ersten Mal ging es um Leidenschaft. Und ich hatte mir dann so rausgeschrieben, was die alle gesagt haben, Epikur und Sokrates, ne, so, und habe gedacht, jetzt bist du vorbereitet. So. Und der Vorredner vor mir hat dann genau diese Sachen in den letzten 20 Minuten dann gesagt, was Epikur gesagt hat, was Sokrates gesagt hat. Wahrscheinlich hat er das gleiche Gedanken gehabt wie ich. Und ich habe es durchgestrichen so und hatte dann nur noch mein Buch dabei, ne, und habe dann so überlegt, okay, dann machst du es so halt wie so ein Politiker, sagt man manchmal, ne, also gehst gar nicht aufs Thema ein. Das ist jetzt böse, ne? Machen manche auch, andere so, aber ja, und habe einfach so ein bisschen über die schönen Dinge erstmal erzählt und dann, genau, dann bin ich auch zum Thema Verletzung gekommen und dann habe ich gemerkt, wow, ist ja noch ein Satz da, ein Satz stand noch da und an dem Tag wurde immer so toll über Leidenschaft gesprochen halt und dann hab ich vorgelesen, ich sage, ja, aber wisst ihr eigentlich, was das ursprünglich war? Es schafft Leiden. Und da war ich voll im Thema Verletzung, ne? Also wir müssen auch wirklich uns ehrlich machen als Leistungssportler, als Sportler. Na klar, schafft das Leiden. Also wenn ich jetzt Anfang der Saison wieder anfange, dann tut das alles weh.
Also ich denke, oder? Dass das Leiden noch größer ist teilweise als der Erfolg.
Ja, genau. Ja, viel öfters da ist. Viel öfters ist es da. Und das ist ja nicht nur das körperliche Leiden, das ist ja auch oft manchmal dieses Mentale. Sich zu überlegen, oh, da zupft es wieder. Hoffentlich passiert nichts. Oh, hoffentlich stehe ich morgen früh auf und ist alles gut. Oder? Du stehst früh auf und merkst immer, oh, da zieht es noch so, oh, hoffentlich beeinflusst mich das nicht. Also all diese ganzen Gedanken, die da
abgehen. Also beim Golf ist es definitiv das Leiden auch mehr im Kopf.
Ja.
Ja, also halt diese Misserfolge zu verarbeiten und dann am Cut vorbei Einschlag und so weiter und so fort.
Ja.
Also ja, also das ist, also beim Golf ist das Leiden viel größer. Also diese Leidensfähigkeit, das sage ich auch immer wieder, die muss gegeben sein. Aber die muss bei jedem Profiathleten gegeben sein, weil der Erfolg, das ist ja meistens das Endprodukt von ganz viel Leiden.
Genau.
Ja,
und das siehst du im Fernsehen nicht. Du siehst nicht das Jahr.
Ja.
Wir haben ja gesagt, in England, ne, so wenn da so die kleinen Vorgärten, die sehen ja so schön aus. Ne, so. Aber dass da irgendwann mal so ein Berg Erde war, ein kleiner Topf mit Samen drinnen, ne, und eine Schaufel, ne, so, dass das erstmal so schön aussehen konnte ne, irgendwann halt so, das sieht keiner.
Ja.
Und das ist so ähnlich wie hier. Sie sehen immer nur, wenn der Erfolg dann da ist, das Schöne. Aber dieses ganze Jahr, dieses wirklich diese Hoch und Tiefs und alles da, das ist schon, ja, schon heavy.
Wie kommt man zum Diskuswerfen? Beziehungsweise, weißt du, jetzt hast du ja vorher schon erzählt, dich hat da diese Technik fasziniert. Du hast auch noch die Möglichkeit gehabt, Speerwerfer zu werden. Fängt man als Diskuswerfer in einem ganz normalen Leichtathletikverein an und fängt dann an, so auszusortieren, okay, ich bin jetzt vielleicht einen Ticken zu schwer oder zu groß zu laufen. Ja, was könnte ich denn dann machen? Oder wie kommt man denn eigentlich zum Diskuswerfen?
Also genau, da muss man ganz anders ansetzen. Eigentlich gehst du in den Leichtathletikverein rein.
Mhm.
erste, zweite, dritte Klasse sowas. Ich habe in der ersten schon angefangen, weil mein Vater den Übungsleiter gut kannte. So, und dann lernst du erstmal alle technischen Disziplinen. Also alle Techniken halt, so Weitsprung, Hochsprung. Ich konnte auch einen guten Zehnkampf machen.
Warum hast du das eigentlich da nicht gemacht?
Ja, weil eben der Zehnkampf, da musst du alles ein bisschen gut können. Das klingt jetzt komisch, ne? Du musst natürlich, hast zwei Tage, das ist schon eine intensive Geschichte, ne? So, aber du hast nicht eine Sache, die du so richtig, wo ich schon sagte, der perfekte Wurf.
Ja, das ist so das Ding. Aber jetzt, du hättest die körperlichen Voraussetzungen für Zehnkampf gehabt.
Ja, klar. Ich konnte zwar wieder hochspringen, bin ich auch in dem Zehnkampf mal gesprungen, nach dem Urlaub. 3 Wochen Urlaub gehabt, dann beim Jürgen Schulte oben dann her, 2 Meter hochgesprungen. Ich konnte 70 Meter Speer werfen, ich konnte 7,50 Meter weit springen.
Also. Und das hätte dich gar nicht gereizt?
Nee, eben nicht. Also das,
weil das halt war, diese eine...
Genau,
okay.
Genau. So, okay. Ne? Also das war dann, also ich war dann natürlich auch dann schon so Richtung Diskus natürlich stark unterwegs.
Also du probierst alles so ein bisschen aus und also, dann merkst
genau,
du...
Genau, in der Leichtathletik machst du erstmal viele Jahre alles.
Ja.
Ne? Du machst wirklich alle Disziplinen mit, so bis du so 6., 7. Klasse bist.
Ah, okay.
Und dann wird normalerweise geguckt, was kann er relativ gut. Dort wird normalerweise dann auch schon geguckt, also derzeit haben die geschaut, okay, Sportclub. Dann bist du normalerweise Anfang der 8. das in Sport, nee, Anfang 7. in Sportclub gekommen. Da wollten sie mich ja auch schon haben. Da hat meine Mutter gesagt, no. Der ist noch viel zu verspielt, den lasse ich nicht.
Hat deine Mama gesagt?
Ja, war die beste Entscheidung.
Wow. Mutter.
Das war eine Riesenentscheidung.
Ja,
sich da durchzusetzen gegen die World, ne? So. Und dann wäre ich bei einem Handball gelandet. Aber du hast der einzige Wurfdisziplin ist Ballwerfen, die du da in der Zeit machst. So. Ballwerfen ist ja so ähnlich wie Speerwerfen. So, ne? Und dann im Grunde geht das los, 6., 7. Klasse, und dann machst du ihn, dann probierst du mal Hammer kaum, aber dann probierst du natürlich auch das Kugelstoßen, machst du immer schon mal so ein bisschen mit, und dann kommt eben auch Speerwerfer und Diskuswerfer. Und ich wäre normalerweise eigentlich auch ein guter Speerwerfer gewesen, aber wie schon gesagt, der andere in meinem, mit dem ich mich immer duelliert habe in den ganzen kleinen Wettkämpfen, der war dann schon körperlich weiter und hat dann eben auch schon 10 oder 15 Meter weiter Speer geworfen. Der ist dann Spartakiadensieger sogar geworden, der Beste der DDR in der Altersklasse. Und da war für mich klar, okay, da, ne, das war einfach dann schon zu weit weg. Der war auch am Sportclub, ich nicht. Und dann habe ich eben so ein bisschen mehr Diskus, Handball gespielt, Diskus geworden. So. Habe das mal so ein bisschen 2 Jahre lang mal nicht so intensiv gemacht. Ja, und dann hat mich eben so ein Trainer dann nochmal gesehen und hat gesagt, Mensch, hättest du jetzt nicht Lust. Das war Anfang der 10. so. Und da hat er meine Mutter gesagt, so, jetzt kannst du.
Witzig.
Da bin ich mit 72 Kilo dahin.
Ja. Das ist ganz lustig, es war bei mir ganz ähnlich. Damals war ja so die Hochzeit der Steffi Graf.
Mhm.
Und ich habe mit 3 Jahren zum Tennisspielen angefangen. Ich wollte immer Profisportlerin werden.
Mhm.
Und dann Tennis war ich eigentlich ordentlich, aber es wollten 1 Million andere Mädchen. Ja?
Genau.
Die nächste Steffi Graf werden.
Ja, schon.
Und ich habe nebenher auch Golf gespielt durch meine Familie, weil das schon immer unser Familiensport war.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, das kann ich eigentlich auch ganz gut. Und dann, genau. Also interessant, ja, witzig,
ja,
cool.
Ja.
Welche Eigenschaften war für dein, oder welche Eigenschaft, lass uns mal eine Haupteigenschaft rausnehmen, war für deinen Erfolg am wichtigsten? Und da muss ich kurz einhaken, weil als ich so ein bisschen, jetzt kennen wir uns ja, aber ein bisschen recherchieren muss ich schon, mich ein bisschen vorbereiten. Was immer wieder, egal in welchem Bericht man über dich gelesen hat, kam die mentale Stärke. Dass du nie im Training deine Peak-Performance abgeliefert hast, sondern immer in den Wettkämpfen. Deine Bestweiten waren immer in Wettkämpfen. So, und das ist ja eigentlich relativ, es ist nicht untypisch, aber es ist relativ untypisch, weil ganz oft viele im Training peaken und dann schauen, dass sie das im Wettkampf umsetzen können. Diese, ich finde, mentale Stärke ist schon fast so ein bisschen ausgelohnter Begriff. Ja? Aber was hat dich... Erzähl einfach du selber weiter. Wie hast du das geschafft, dass du, wenn es drauf ankommt, da wirklich deine Höchstleistung gebracht hast? Gab es da ein Tool? Gab es da irgendwas für dich?
Also es ist natürlich auch ein Prozess. Ne? Also ich habe natürlich auch schlechte Wettkämpfe gehabt, noch in der Zeit, wo es noch keiner mitgekriegt hat. So, ne?
Ja.
Ich durfte da auch Fehler machen, so ungefähr. Und irgendwann geht es natürlich, also es geht ein bestimmtes Trainingssystem. Wie gehst du die letzten Wochen einen Wettkampf an? Dann musst du natürlich auch den Mut haben, mal eigene Wege in Richtung Wettkampf zu gehen. Also mein Trainer hat dann gemerkt, nach bestimmten Verletzungen, dass ich dann bestimmte Zeit danach auf einmal urplötzlich eine gute Leistung hatte. Dann haben wir im Training gemerkt, halt Mensch, an dem Tag habe ich auch weit geworfen und ich habe auch gemerkt, da war ich gut. Dann hat er mitgekriegt, dass es durch einen Kaffee trinken war. Konnte ich nachts bis um 5 Uhr nicht schlafen. Also wir haben so verschiedene Dinge gemerkt, wo ich auf einmal besser war als die Tage vorher. So im Training. Und der Kaffee hat mir zum Beispiel, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt.
Ja, da müssen wir noch drüber reden.
Also zum Beispiel war im Kaffee 2 Meter mehr. Ich habe extrem dann, weil ich ja keinen getrunken habe, auf Kaffee reagiert.
Ich weiß, warum ich Kaffee trinke. Okay, so. Okay.
Dann zum Beispiel, dann noch eine nächste Sache. Sicherlich, da bin ich ganz fest davon überzeugt, natürlich hat mir dann auch mein Glauben geholfen, weil, was ist ein Wettkampf? Ich stelle die Frage oft so in Coachings. Und da kriege ich oft so Antworten dann so, da muss ich gegen jemanden gewinnen. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, ne? Da muss ich gegen den, ich muss den besiegen und so alles. Ja. Also. Und ich habe eine ganz andere, weil das ist nicht, da gebe ich eine falsche Energie ab, sondern ich habe eine andere Sache also für mich gehabt, halt so erstmal sowieso bei sich selber zu bleiben. Das ist ganz wichtig, ne? Also dass du dann immer auf dich so konzentriert bist und die anderen sind eigentlich nur, und ich habe dann mal so gesagt, ich sehe den Wettkampf anders. Der Wettkampf ist eigentlich nur die Überprüfung dessen, was ich mir im Training erarbeitet habe. Wir sind bloß alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort, damit es bewertbar ist. Weil wenn ich jetzt an einem anderen Ort wäre, wäre dort vielleicht Wind und hier keiner. Kannst nicht bewerten. Wenn du zur gleichen Zeit, wenn du am gleichen Ort bist, aber zu einer anderen Zeit wirfst, dann könnte da Wind sein und hier kein Wind. Ne? Weil bei uns macht Wind gegen Wind bloß aus.
Klar.
So. Das heißt, wir sind zwar alle da, aber die interessieren mich ja eigentlich nicht.
Das
heißt, du musst mit dir hier oben versuchen zu spielen, dass du keine Angst hast. Und war natürlich bei mir, ich will jetzt nicht sagen, dass es überall so war, dass es jeder Wettkampf so war. Ne? Also ich war natürlich auch hoch, sagen wir mal, nervös und all diese ganzen Dinge, die waren genauso bei mir halt. Ne? Also mich haben Kinder gefragt, Mensch, wie konntest du die Nacht vor dem Wettkampf schlafen? Ich kann dann nicht schlafen. Ne? So junge Leichtathleten.
Und
dann habe ich die angeguckt und dann habe ich so richtig gemerkt, wie ich die... Dann habe ich gesagt, wie kommt ihr denn drauf, dass ich vor einem großen Wettkampf schlafen konnte? Und alle so, wie? Konntest du auch nicht? Ich sage, nein, wer das kann, für den ist der Wettkampf nichts wert. Verstehst du? Ich muss doch aufgeregt sein. Das muss doch für mich eine Wertigkeit haben, dieser Wettkampf. Dieser große, auf den ich das ganze Jahr hin trainiert habe. Also. Oder?
Ja, schon. So. Aber es ist schon nicht schlecht, wenn du vorher auch schlafen kannst.
Ja, pass auf, dann habe ich zu denen gesagt, wisst ihr, was die wichtigste Nacht ist? Die zweite Nacht vom Wettkampf. Ne? Und solche Spielereien oben zu machen, solche Spielereien mal mit sich selbst immer wieder zu überlegen, wo kann ich für mich eine Säule nehmen, die mir Halt gibt. So, meine größte Säule, die mir Halt gegeben hat, war natürlich mein Glaube, ist mein Glaube, das ist ganz klar. Ne? Also ich habe ja das mal so erwähnt schon, ich habe dann 3 Tage vor dem großen Wettkampf nichts mehr gemacht, was Training heißt. Weil ich mir habe dann im Gebet einfach gesagt, ja, ich habe jetzt alles gemacht und jetzt, das ist jetzt eine Sache von dir.
Und Vertrauen.
Genau. Und damit, also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du die Angst loswirst. Dann kannst du Spaß am Wettkampf haben. Mein Trainer war auch so eine ganz wichtige Komponente. Wenn wir dann in diesen Callroom rein sind, sind wir ja früher noch richtig im Callroom kontrolliert und das wir ja nicht dabei hatten. Heute kannst du ja immer zum Trainer hinrennen und alles gab es ja früher alles nicht. Jetzt haben wir das Einwerfen gemacht. Da war das wichtig halt, dass du da nicht der Erste warst, der auf dem Platz war. Du musst Stärke zeigen. Also ganz wenige Würfe, so wäre erst was drauf. Geht es ja auch so um viele psychische Komponenten. Und dann gehst du ja, bevor du reingehst, sagst du zu deinem Trainer Tschüss. Und dann habe ich oft so von anderen gehört, wie dann der Trainer zu dem Athlet sagte, ja, und denk doch an das und das und das. Das, was du das ganze Jahr schon hörst. Boah, da hast du überhaupt keinen Bock drauf. Und mein Trainer hat mir auf der Schulter geklappt und gesagt, na, genieß es, ne? Hab Spaß, freu dich drauf. Der wusste, ich bin heiß. Ne? Also der hat mir einfach so dieses Grundvertrauen, dieses, hey, freu dich drauf. Genieß es.
Also unterm Strich war es jetzt eigentlich, weil du gerade vorher gesagt hast, es ist eigentlich das Abrufen des Trainings.
Ja.
Okay.
Es ist natürlich nicht das Gleiche, das wissen wir alle, ne? Ja. Die mal einen Wettkampf gemacht haben. Also. Aber damit kommst du zumindest ein bisschen, kannst du das runterfahren. Oder wenn du in einem Callroom bist. Mir hat dann mal ein Russe gesagt, ich saß immer so da und hatte dann hier mein Bein, also du musst dir vorstellen, das ist dann unwahrscheinlich ausgeruht alles. Und dann saß ich so da und das passierte automatisch, aber nicht jetzt in dem Tempo, sondern das ging ganz schnell. Ne? So eine ganz feine, so, und ich habe das gar nicht gemerkt. Und ich habe halt immer mich auf so eine Wand konzentriert und habe dann auf die Wand geguckt, habe mir einen Urlaub vorgestellt. Also irgendwas Schönes, dass ich da komplett weg war. So, und der Amerikaner ist halt immer so lang gelaufen, I'm the greatest, ne, so, und der eine hat dann mal zu mir gesagt, ja, dass du immer gewonnen hast, das haben wir uns ja dran gewöhnt, aber dein Bein da immer halt, was das so gewackelt hat, das ging mir so auf Keks, der ist halt nicht bei sich geblieben, der hat sich von mir ablenken lassen. Darum geht's auch, weißt du, dass du einfach, oder wenn dann der Aufruf war, jetzt geht's ins Stadion rein, aus diesem Callroom raus, da sind dann 3, 4 sofort vorgerannt, das sind die Ersten, die drin sind, die konnten es kaum noch erwarten. Da musst du eben so, also so habe ich's gemacht. Naja, gut, dann stehe ich halt mit rein. Nach außen hin, innen drinne brennst du, da feuert das Ganze, weißt du so, kennst du, weißt du? Aber nach außen musst du so dieses Gelangweilte, so dieses, ja, auch dann drin, zum Beispiel, ich habe mich nie dorthin gesetzt, wo alle saßen. Ich habe mich immer so ein bisschen hinten, wo ich dann gleich mal weg konnte. So.
Aber gab es da irgendwie auch so eine, also ein Beispiel von mir, wenn, also für mich war immer das erste Loch echt schwer, weil ich so nervös war. Ja, und das habe ich auch letztes Mal erzählt, weil nervös sein ist ja nichts Schlechtes, nee, ja? Wenn, nee. Wenn man das in das Positive umwandelt. Aber beim Putten, wenn die Hände unruhig sind, ist halt blöd.
Das ist blöd.
Ja, ist wirklich blöd. Also deswegen, man muss schon so ein bisschen auch seinen Puls runterkriegen. Ich habe dann auch angefangen, über den Kaffee reden wir dann eh. Also ich lebe ja für Kaffee, ich liebe Kaffee. Angefangen, einen koffinierten Kaffee zu trinken. Aber vor allem die Denkweise, und das war ein Tool meines Werkzeugkoffers. Ich habe mir immer vorgestellt, dass das erste Loch an dem Tag ist die Fortsetzung von der letzten Runde. Ja? Somit war das dann quasi nicht das erste Loch, sondern das Loch, keine Ahnung, 100 noch irgendwas im Jahr.
Ja.
Und das hat dann so ein bisschen diese Denkweise verändert, was mich dann auch wieder so ein bisschen ruhiger gemacht hat. Aber ich war trotzdem noch heiß, wie du das jetzt schon sagst. Ja?
Genau.
Gab es da irgendwas, wo du sagst, das war eine Thematik im mentalen Bereich vor, wie du jetzt auch, du hast ja gerade schon gesagt, das war ja nicht immer Holy Glory, ja, sondern es gab auch genügend Learnings bei dir. Was gab es denn jetzt bei dir, wo du jetzt sagst, das musste ich erst mal lernen und da habe ich für mich dieses Tool gefunden, damit die Leistung dadurch besser wurde?
Ich glaube, das Wichtigste ist, du bist ja allein da unten, ne? Das ist ja nicht, du bist ja nicht in der Mannschaft da unten, sondern du bist allein da unten. Und das sind ja dann wirklich, also Atlanta waren 86.000, 87.000 Zuschauer, in Sydney waren 117.000 Zuschauer. Und wenn die natürlich alle toben, so, ne? So, wie gehe ich damit um? Also wenn die richtig loslegen halt dann so, alleine schon 50.000 in Stuttgart damals, 93 zur WM, das war extrem, ne? Und viele konnten das gar nicht. Und ich hatte mir was gehört von dem El Oder, der hat dann einfach gesagt halt so, die sind alle wegen mir da. Die toben jetzt alle wegen mir. Und das musst du nicht vorher immer mal so aus Spaß im Training. Ich habe das manchmal, da tobt ja keiner, aber da habe ich mir die letzten zwei Würfe, weißt du, habe ich das einfach mir vorgestellt. Wo es sowieso schon schwer geht, brauchte ich so einen Motivationskick. So, also viele Spielereien im Training schon zu machen halt. Klar wirst du das nie so hinkriegen, aber du hast es immer wieder mal schon mal probiert.
Ja, aber das probiert man ja dann ja oft, weil es im ersten Moment ein bisschen sogar schwierig ist, damit umzugehen. Zum Beispiel, ich habe nie auf Leaderboards geschaut. Das hat mich gestört.
Also.
Total. Aber
genau, ich wollte nicht wissen, wo die anderen sind halt.
Aber hast du das dann im Training trainiert, dass du dir das dann vorgestellt hast, dass, nee, jetzt nicht, was jetzt die anderen betrifft, sondern dass hast du, da hat dich das gestört, dass da über 100.000 Leute zugeschaut haben oder hat dich das noch motiviert? Oder, ja?
Aber weil ich das für mich eben dann durch diese Sache, habe ich dann im Grunde genommen mir dann auch das einfach so versucht einzureden. Zu sagen, boah, geil, die sind jetzt alle wegen dir. So, dann rennt dir ein Schauer und Rücken runter, aber nicht aus so einer Angstschauer, sondern so dieses.
Also, dass das noch ein Ticken dich noch mehr.
Genau, antwortet. Was dich einfach mal nochmal so ein bisschen, boah, cool. Okay. Ne, weil du, das ist sowieso schwierig halt da so. Ich habe dann auch zum Beispiel, manche haben dann bei 60.000, 70.000 Zuschauern, haben die schon die Ohren zugehalten. Ich habe bis 86.000, also in Atlanta habe ich noch das so in mich reingesaugt, so, wenn die dann getobt haben. Also, das tut dann schon fast weh. Also 116.000 da dann weh, da musst du so zumachen.
Ja.
Aber 86 ging noch.
Welcher Wettkampfmoment ist dir bis heute am stärksten in Erinnerung geblieben, positiv wie negativ?
Ja, eigentlich im Grunde genau der gleiche. Das war 1986. Die Sache dann halt zwischen dem zweiten und dritten Versuch. Ich habe eine riesen Leistung im Training drauf gehabt, habe auch eine sehr gute Quali geworfen und dann zwei Tage später ging der Wettkampf los. Und der erste Versuch, da wollte ich ein riesen Ding ziehen, was sonst nie meine Art war. Im ersten habe ich immer versucht, einen sicheren, technisch sicheren, weiten Wurf zu machen, damit ich dann unter die ersten acht komme und dann fünf Versuche angreifen kann. Und hier habe ich halt gedacht, ich ziehe ein richtiges Ding, ich habe halt was drauf und schock die anderen, damit der Jürgen Schulz sozusagen dann halt von hinten auch dann gleich sein Ding machen kann. So. Und das ging schief. Und dann der zweite, dann bin ich irgendwie ein bisschen weggerutscht, so, obwohl es eigentlich jetzt nicht nass war, aber es war ja so feuchte Luft. So. Ja, und das dauert zwischen Versuch zum nächsten, sind das so 25 Minuten ungefähr, kommt der vor wie zwei Stunden. Das ist brutal. Da kommen alle negativen Gedanken in den Kopf rein, 92, ne, als Riesenfavorit natürlich ausgeschieden, als 13er bin ich mal ins Finale da gekommen. Und diese Dinge versuchen in deinen Kopf reinzukommen. Und dann merkst du, und da habe ich zum ersten Mal
nicht mit dem Kopf entschieden, sondern da war wirklich mal so ein Bauchgefühl da, was gesagt hat, raus hier. Und du kannst natürlich nicht rausgehen, du bist disqualifiziert. Es gibt eine Möglichkeit, du kannst zum Kampfrichter gehen und der Kampfrichter gibt einen von seinen Kampfrichterleuten mit, der geht wieder mit in die Katakomben unten rein, also wo die Zuschauer sind, unten rein und da sind Toiletten. Und das habe ich genutzt. Das, dieses Bauchgefühl raus, habe ich gedacht, okay, und habe das dann gemacht, habe gefragt, ich muss mal auf Toilette, und dann ist einer mitgegangen, dann sind wir da raus und erstmal diese Lautstärke ist weg. Du entfernst dich immer mehr von diesem unsicheren Lars, so ungefähr, hat mir mal ein Psychologe danach gesagt. Und dann bin ich da rein, bin auf Toilette gegangen, der hat in Hausen gewartet, also so bei der Toilette da, und ich weiß bis heute nicht, ob ich überhaupt war, sondern ich weiß nur noch, dass ich dann irgendwie vor dem Spiegel stand und wusste, okay, jetzt musst du dir zwei Sachen nehmen, die du dann vom Wurf, ne, du kannst ja nicht 50 Sachen durchgehen, auf die du dich konzentrierst.
Ja.
So. Und dann nimmst du die zwei Erstbesten so ungefähr, die dir halt geben.
Technisch.
So, genau, und da habe ich bei mich halt so langer Anschwung. Langer Anschwung heißt, dass du ruhig in den Wurf reinkommst. Und in der Mitte dann, also wenn ich in die Mitte reinkomme, dann unten nochmal Gas geben. Also dann wirklich den Fuß bewusst nochmal einsteuern, dass du unten Gas gibst. Weil dann dreh die Hüfte eher rein und dann geht der Wurf auch schön gerade. So, das waren so meine zwei Komponenten. Bin dann rausgegangen, da wartete der und da war alles, der Beton war dort schön trocken. Und da schoss es mir in den Kopf rein, Mensch, probier doch eine Imitation, also nochmal so eine Trockendrehung. So, und dann habe ich diese Trockendrehung, also diese Drehung nochmal gemacht, um den Diskus, aber eben, um einfach nochmal die Sicherheit zu bekommen. Ne?
Wie ein Probeschwung. Setzen.
Wie so ein Probeschwung, genau. Ja. So. Und dann guckte der mich so ganz komisch an. Ja, so, was machen die Deutschen, wenn sie auf Toilette waren, so ungefähr. Mhm. Oder Mensch, ist nicht der Wettkampf da drin. So. Und jetzt sind wir sozusagen wieder reingelaufen. Und irgendwie war ich dadurch ein bisschen leichter. Ne? Ich habe mich ein bisschen leichter gefühlt. Wusste auch, okay, du nimmst das Handtuch, egal, das nass ist oder nicht der Ring, du tust trotzdem nochmal die Stellen einfach nochmal trockenwischen, so einfach nur für den Kopf, dass du so sicher bist, der Ring ist jetzt trocken, du rutschst nicht weg. So, und dann bin ich rein, sehe, okay, du siehst ja sofort halt, wer jetzt als nächstes dran ist, dann weißt du, aha, da kommen noch drei und dann bist du dran. Und dadurch hatte ich jetzt keine Zeit mehr, an irgendwelche Sachen zu denken. Also ich habe genau diese blöde Phase überbrückt, bin wieder rein mit dem Sack weniger Gewicht so ungefähr und habe dann gewusst, denn so vier Werfer vorher weißt du genau, was du machst. Dann machst du nochmal einen kurzen Antritt, dann machst du zwei Sprünge, dann gehst du hin, guckst, ob dein Disco schon da ist, dann tust du die erste Jacke ausziehen, die erste Hose ausziehen und so. Also du machst dann so ganz, es ist immer das Gleiche. Und in der Zeit denkst du auch nicht an irgendwelche Dinge, sondern bist du voll im Tunnel schon so. Ja, und dann bin ich dann reingegangen so. Und sagen wir es mal so, das hätte so oder so laufen können. Man muss ja ganz ehrlich mal sein. Es hätte auch schief gehen können. Dann wäre ich vielleicht jetzt als fünffacher Weltmeister sitzen, aber nicht als Olympiasieger. So, ne? Muss man wirklich, das mache ich auch immer, dass ich sage, ja, es hat halt geklappt. So, dann habe ich den, ich habe den jetzt wirklich nur, dass wie im Training, wie ein Trainingswurf halt, dass der einfach sicher weit geht. So. Und damit war ich schon am 1.8., kam ins Finale und jetzt wusste ich, oh, jetzt habe ich nochmal drei zum Angreifen.
Und die zwei Schwunggedanken haben dir bis zum Schluss geholfen. Genau. Also es ist ja Wahnsinn, eine Parallele zum Golf. Unfassbar. Krass, ne? Ja, also ich habe mich jetzt da echt immer drin wieder erwischt. Ja, also wie oft denkst du, oh Gott, hey, das stimmt, das ist alles, klappt alles nicht so, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat, die ersten paar Löcher. Dann wäre es echt mal dieses Rausziehen. Von mir aus gehen wir zum Biesel, ja, zum Beispiel irgendwas, ja. Und da musste man sich mal wirklich wieder besinnen und sagen, okay, ein Schwunggedanken oder zwei, mehr geht sowieso nicht. Viele Golfer denken ja, sie können 10 verschiedene Sachen auf einmal denken, eine Sache meistens eigentlich. Und dann sich darauf vertrauen.
Genau.
Ja, genau.
Genau. Diese
sensationelle Geschichte.
Ja.
Toll.
Ja,
ja. Das ist
ja sowas, so, das ist die
sowas erzählt
Geschichte
mir natürlich
halt,
ne? Also, KI wirklich nicht. Das ist natürlich super. Nee. Was bedeutet das Wort Disziplin für dich?
Also wenn man mich jetzt richtig kennt, so, es ist wichtig, ne? Klar, brauchen wir drüber reden. So. Aber ich glaube mal, so, das ist natürlich, das engt in einer gewissen Art und Weise ja auch ein bisschen ein. Muss man ja ganz ehrlich
sehr
sagen. Also, Disziplin
sehr.
Ist ja, ja, und da bin ich jetzt nicht unbedingt der Disziplinierteste.
Damals auch nicht?
Nee, eigentlich schon immer nicht so richtig, weil ich weiß, dass ich habe immer, also wir hatten ja Trainingspläne zu DDR-Zeiten, ne? So, du hast deinen Trainingsplan für die Woche gekriegt und dann hast du manchmal, gab so fleißige Sportler, weißt du, kennst du das? Also,
die genau
alles so gemacht haben halt so. Und ich manchmal so, oh, ich war im Platt oder die Übung, die lag mir überhaupt nicht oder so und dann habe ich einfach da auch mal
eben nicht so gemacht. Ne? Oder zwischen den Jahren, da hast du einen Trainingsplan mitgekriegt, so bei einem Weihnachtenhemd warst. Und die haben dann auch alles trainiert, der Hemd und so. Wo ich dann immer einen Tag dachte, oh nee, da sitze ich jetzt lieber bei meiner Oma. Das ist so schön hier und gibt Kuchen. Und die siehst du nie wieder, die Leute, die jetzt heute da sind. Ne? So, weißt du so? Also, und dann habe ich einfach den Moment genossen halt. So, ne? Und war dann halt ein schlechtes Gewissen. Weißt du so?
Das hattest du schon, ja?
Ja, wenn du undiszipliniert bist, kriegst du relativ schnell ein schlechtes Gewissen.
Ja, ja, ja.
Ne, das ist ja eigentlich so ähnlich wie im Glauben, wenn du dann irgendwo doch was gemacht hast, wo ne, was sündig ist. Aber wir sind nun mal sündig, also das ist nun mal so. Ja, aber jedenfalls, dann war ich auch gnädig mit mir, oder besser gesagt, er war gnädig mit mir. Und nee, das Wichtige ist, denke ich, du brauchst eine gewisse Grunddisziplin, ist wichtig. Das ist ganz klar.
Ja.
Ne, dass das System aufrechterhalten werden kann und dass du das System durchziehen kannst. Aber in diesem Rahmen musst du auch meiner Meinung nach immer wieder mal bereit sein, auch kleine Veränderungen mit einzubauen und. Vielleicht nicht, sagen wir mal, ja, nicht ganz so extrem mit dir streng zu sein. Also das ist so, ist aber jetzt...
Das bist ich du. Jetzt so ich genau, sagen, das bist du.
Jemand Manch anders sieht das anders halt und das genau. Würde ich auch vollkommen demjenigen zugestehen.
Ja.
Das muss jeder für sich selber so rausfinden, wie viel Disziplin für ihn wichtig ist.
Ja,
ja.
Nee, bin ich total bei dir. Viele sagen auch von mir immer wieder, dass ich so extrem diszipliniert bin, weil also ich mache schon so ein paar crazy Sachen jetzt auch mit Fitness und so Sachen, aber zum Beispiel ich habe auch innerlich einen ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich sagen darf, aber Regeln sind ja dafür da, um gebrochen zu werden, ja? So und zum Beispiel dieser Grundsatz im Krafttraining, du musst 3 Sätze machen und so weiter. Ganz ehrlich, am liebsten mache ich einen Satz. Einen Satz Vollgas, weil ich für mich selber merke, da habe ich richtig Bock drauf. Am zweiten habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Weißt du? Da mache ich dann lieber eine andere Übung, die vielleicht das Gleiche bezweckt, aber nicht mit einer Kurzhantel, sondern mit einer Kettlebell. Whatsoever. Mhm. Also so nach dem Motto, wenn jetzt jemand zu mir sagt, du musst 3 Sätze machen, dann sage ich, ich mache aber nur 2. Aber ich bin trotzdem da. Ja, also.
Es gibt, also ich bin da bin ich zum Beispiel voll bei dir. Es gibt dort keine festgeschriebenen Gesetze. Ich glaube, dieses mit den 3 Sätzen, das ist sowieso so eine Sache, weißt du, wir haben ja viel, viel mehr gemacht zum Beispiel.
Ja, ja.
Wir haben ja kürzere Sätze gemacht. Weißt du, als Schnellkraftsportler musst du es ja wieder ändern. Also das kann
ich finde, mit alles, was dogmatisch ist, ist schwierig.
Siehst du, genau.
Ja.
Das darf nicht in Stein gemeißelt sein. Du musst immer wieder noch eine Möglichkeit haben. Zum Beispiel habe ich auch, wenn ich wirklich mal richtig platt war und ich bin dann schon raus und habe trainiert, aber ich habe dann eben mal gesagt, nee, heute würde ich mich verletzen halt. Heute mache ich was anderes. Heute mache ich einfach nur ein bisschen allgemeines Training oder so. Halt. Ich habe Medizin wieder ran, mache Laufschule. Heute geht einfach
das Ganze. Finde ich aber super.
So.
Mache ich bis heute auch so.
Wichtig. Ja.
Was mich jetzt total interessiert, weil ich sehr, sehr stark in diesem Thema auch drin bin, was Supplements betrifft. Heute und auch damals. Und was natürlich ein Thema, was man überhaupt nicht vergessen darf, was in der Leichtathletik immer wieder nach vorne kommt, ist das Thema Doping. Hättest du damals, fangen wir von hinten an mit dem Thema Doping, hattest du Möglichkeiten, wo du dann aber ganz bewusst durch deinen Glauben, durch dein Wesen gesagt hast, nee, meine ich.
DDR-Zeiten, dann wurdest du natürlich nur ab einer bestimmten Leistungsfähigkeit, ne, wurdest du dann gefragt. Also war dann der Trainer.
Also du wurdest tatsächlich gefragt,
genau,
ja.
Genau, ne, der Trainer kam dann irgendwann mal an halt so und hat dann gesagt, Lars, müssen wir mal kurz unterhalten. Und dann hat er mir gesagt, da gibt es das und das. Und das verkürzt eben die Regenerationszeit, das. Der hat die ganzen positiven Dinge dir gesagt halt so. Und ja, so. Und das hast du ja angehört, weil der Trainer war, das stand ja ganz oben und so. Das hast du ja also angehört, ja, überleg das mal und so, ne, und so. Okay, dann habe ich überlegt, was mache ich? Zu meinem Vater, zu meiner Mutter jetzt, die hatten ja davon überhaupt keine Ahnung. Was habe ich gemacht? Wir haben ich sage, es sind so viele Dinge in meinem Leben, wo du dann sagst, wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht ganz anders abgebogen. Wir haben jemanden mit betreut immer, den Christoph Paul, der war bei uns im Neubau-Block unten, wohnte der ganz unten drin. Der war, hat einen Muskelschwund gehabt. Also im Rollstuhl, konnte selber auch kaum sich bewegen, den haben wir auf Toilette gesetzt und also eigentlich immer mitgeholfen. So. Der war wie eine wandelnde Apotheke. Das war nicht der Ideale. Da bin ich runter und zu dem durfte ich mir schon du sagen. Da war damals 40, wir waren 15 oder 16. Also, da bin ich hin.
Ich durfte mir schon du sagen.
So, na, ja, das war
die Lehrzeit. Ja,
das war eine ganz andere Nummer als
wir jetzt.
Also, eine Respektgeschichte. Naja, und dann habe ich das alles auch so erzählt und so. Und dann sage ich, ja, meine Oma hat ja alles selber hergestellt. Weißt du, wenn du Ohrenschmerzen hattest, wenn du Bauchschmerzen, die hat ja alle diese ganzen Sachen aus der Natur.
Hausmittel.
Wir hatten keine Tabletten oder so Zeugs. Gas bei uns zu Hause gar nicht groß. Dadurch hatte ich sowieso immer ein Problem. Naja, egal. Dann habe ich dem das erzählt. Ich sage, das will ich aber eigentlich nicht machen. Also. Und dann hat er gesagt, also ich sage, ja, hier so und so. Und dann hat er mir dann gesagt, okay, das sind die positiven Dinge. Da hat er recht. Aber es gibt natürlich auch negative Dinge.
Immer.
Ja, der wird die negativen Dinge erzählen, ne? Dass die Kinder zum Beispiel also nicht gut auf die Welt kommen können, also dass Veränderungen sein können. Also ganz schlimme Sachen können da auch passieren. Na, die ging schon richtig dahinter auf Grund. Also. Und dann sage ich, ja, was mache ich denn da jetzt halt so? Ja, du willst den Sport weitermachen? Ich sage, ja klar, aber das will ich nicht. Und dann hat er gesagt, okay, na, dann sagt er, dann tu doch so als Wende und dann schmeißt das Zeug weg. Und dann guckst du, wie weit du kommst. Das war so seine Idee. Da sage ich, ja, hast eigentlich recht. Und dann vergesse ich nie, dann sind wir so, weiß nicht, 2-3 Wochen später sind wir dann nach Belmecken gefahren, also hier in das Höhentrainingslager. Und das hat bei mir brutal gewirkt, halt diese Höhe. Ich war nach 2 Wochen so fertig, weil ich habe so intensiv trainiert und das geht dann so rein. Also die 3. Woche war bei mir, ich war richtig fast wie platt. Ne, so. Dann kommen wir nach Hause und jetzt nach 1,5 Wochen. Abknallen die Leistung in allen Bereichen.
Und dein Trainer dachte, du hast das genommen. Wirklich?
Das war perfekt. Ja, klar. Das war perfekt. Wenn die Belmecken nicht gewesen wären, wäre das wahrscheinlich gar nicht so extrem abgegangen. Und jetzt haben die, ach gut, bei dem Riedel funktioniert es auch. Und damit, weißt du, jetzt musst du dir vorstellen, jetzt habe ich natürlich ein riesen Glück gehabt. Ich hatte ja sowieso noch diese Kraftgeschichte, kam ja dann halt. Ne? Also das heißt, kamen sowieso noch andere Dinge noch dazu. Ich wurde dann, hatte dann Schnurri und alles. Also das heißt, ne, mein ganzer Körper veränderte sich ja auch immer dahin, wo ich ihn hinhaben wollte. So. Und jetzt ging es dann in diese Zeit der Wende so rein. So. Und da habe ich bei den letzten DDR-Meisterschaften 1990 in Dresden habe ich 3 Würfe über 64 Meter gehabt. Und Jürgen Schuld hatte nur einen Wurf weiter als ich. Sonst hätte ich das Ding dort gewonnen. Wär ich der DDR-Meister geworden. Ne? Und Jürgen Schuld war nicht das große Vorbild so alles. Weltrekordhalter. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt, dann 91, wo dann sozusagen dann das alles zusammengekommen ist und ich meinen Trainer kennengelernt habe als in Dresdner, wusste ich, ich kann 64 Meter ohne Werf. Und ich wusste auch, was da so, sonst, das hast du ja immer so viel gehört, wo was gemacht wird und wer und wie. Ne? Da gab es den Schmidt, der war erst DDR-Sportler, ist dann in den Westen rüber, der hat dann beim Karl-Heinz trainiert und so alles. Ich hatte ja so ein bisschen meine Ohren schon so, ne, immer sehr interessiert an allen. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann ging es um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften 91 in Tokio. Und dort die Saison, das war einfach, ich habe ja überall dann Bestleistung gemacht halt im Training. Überall, und das haben die Alten ja gesehen. Ne, so, das war für die dann so, ich bin ja da, boah, nach vorn geschossen.
Und die halt, waren
so,
immer so. Im Glauben, dass du so. Das nimmst.
Wahrscheinlich, weil sie es ja selber machen, weißt du, so. Oder manche haben es gemacht, manche nicht. Ich weiß es nicht, wer da was. Du hast ja nie was gewusst.
Aber ungefähr, du bist selber nie in die Versuchung dann zu kommen, was wäre denn dann noch mehr möglich gewesen?
Nee, nein. Nee. Okay. Weil ich eben, wie schon gesagt, erstens durch meine Oma diese Tabletten.
Ja, okay,
ne, so, das, so. Und natürlich doch schon auch so ein bisschen glauben, das wäre ja so ein bisschen wie ein Betrug. Also ein bisschen wie.
Scheißen, es ist ja auch.
Ist ja,
es so, ist ja nichts so. Anderes, ja, so. Absolut, ja.
Und dann gab es damals so einen Holländer, wie ich noch gedacht, der hat mal gesagt, halt, ja, ist doch egal, ob positiv oder negativ über mich geschrieben wird, Hauptsache wurde über mich geschrieben. Also weißt du, da hast du so andere Deckweisen gemerkt, ne? Das war dann eher, der war nur 1,68. Die hatten normalerweise bei uns keine Chance, ne? Der ist jahrelang nur so und dann immer Schuss hoch. Ne? Da war uns allen klar, da ist irgendwas anderes, ne? Ja, im Grunde genommen. Ja, da konnte ich eigentlich auch wieder für diese Sache dankbar sein, weil ich dadurch natürlich ein anderes Selbstvertrauen hatte, wo es dann reinging, 91 halt, weißt du so. Klar, habe ich mit 66, 20, da bin ich Weltmeister geworden. Da würdest du heutzutage auch nicht mal mehr Bronze gewinnen. Weißt du? Aber es war eben die Zeit, da wurden überall scharfe Kontrollen gemacht. Also haben die natürlich viele sich dann nicht mehr getraut. So. Und das kam mir natürlich dann entgegen. So. Also es, zum Glück war das alles dann richtig. Ne?
War das in der richtige Richtung? Ja. Jetzt muss ich aber noch mal ganz schnell zu dem Thema Kaffee einhaken. Das interessiert mich jetzt. Warum trinkst du bis heute keinen Kaffee?
Also, ich würde es mal so sagen, erstmal kann ich ganz schlecht schlafen. Ne, der wirkt bei mir extrem.
Immer? Auch wenn du den um 6 in der Früh trinkst? Merkst du den abends immer noch?
Das habe ich so jetzt, so sehr habe ich es noch nie probiert. Aber wenn ich mittags einen trinken würde, würde ich bis um 5 im Bett stehen.
Ja.
So.
Ja.
Dann war es so, meine Mutter war regelrecht auf den Kaffee angewiesen. Die hat in so einem Büro gearbeitet, wo so die Motoren verschickt wurden im Westen. Das heißt, dort mussten die Zahlen passen. Da durftest du nicht einen Fehler machen. Die hatte immer, die war unter vollem Druck stand die. Und die hat immer um 2 ihren Kaffee gebraucht. Das habe ich ja so gesehen, weißt du so. Und so eine, das wollte ich nicht. Weißt du, also das zum Beispiel, dann hat mein Vater auch meistens Milch getrunken und so. Der war sehr gesund, war eben auch ziemlicher Athlet. Der hat ja mal Querfeldei fahren, Boxen war richtig gut. Dann hat er auch später noch Leichtathletik, Diskuswerfen gemacht. Also es waren so ein paar Dinge, die du von den Eltern eben so gesehen hast. So. Und dann geschmeckt hat es mir eigentlich schon immer so ein bisschen. So. Aber klar, bis 16, 17 durfte er ja sowieso keinen trinken. Ne, so. Und später dann, mein Opa hat, oder irgendjemand hat in der Familie dann auch was anderes getrunken, auch mein Vater meistens. Dann habe ich halt dann auch immer das dann getrunken, was der getrunken hat. So.
Das ist bis heute.
Genau, also der Geschmack an sich, ich esse zum Beispiel sehr, sehr gerne so ein Eis. Also so, so,
ne, so Mokka-Eis oder so. Mokka-Eis
oder sowas, das esse ich sehr gerne. Ne, Cappuccino so.
Nee, dann ja. Prof, dann fang's nicht an, weil es ist tatsächlich, es ist schon so eine Sucht, ja. Also, und ich merke das ja auch selber, wenn ich mal wirklich versuche, einen Kaffee wegzulassen, habe ich auch meine Erscheinung, die aber nicht kommen, wenn ich Kaffee entkoffiniert trinke. Also da ist ja noch eine Spur an Koffein, ganz entkoffiniert gibt es ja gar nicht. Aber ich glaube, dass der Kopf sich dann auch wieder selber zum Bescheißen anfängt, dass man einfach sagt, okay, ich trinke trotzdem Kaffee und dann bist du trotzdem glücklicher.
Sicher,
also deswegen, so ein wenn du, so, ja. Wenn du keinen Kaffee bis heute trinkst, dann lass es auch gut sein, wenn es nicht unbedingt brauchst.
Das hat ja 2 Meter mehr gebracht, ne? Das muss man wirklich. Also ich,
vor allem stell dir mal vor,
2 Meter mehr das gebraucht. Ich bin, Wahnsinn. Das ist als nächstes, was ich vorhin mal sagen wollte, ne? 2 Meter mehr der Kaffee und diese 3 Tage, die ich nichts gemacht habe, 1 Meter mehr, war so meine Sache. Okay, jetzt machst du das zum ersten Mal, es klappt. Jetzt machst du beim großen Wettkampf, es klappt. Beim nächsten Jahr im großen Wettkampf klappt das wieder. Dann wird eine Überzeugung draus.
Also während dem Wettkampf hast du dann Kaffee getrunken?
Hab ich, ich hatte immer meine Dings dabei. Das ist schön. Ich habe vorher einen Kaffee getrunken halt und habe was dabei gehabt sogar noch halt. Das war so eine psychische Geschichte halt. So.
Ja,
das
klar,
ist so
natürlich.
Dieses, hey, Sicherheit, das gibt mir Sicherheit.
Ja, klar.
Dann habe ich noch ein kleines Test schon rein, da geht noch mal am Ende noch ein bisschen mehr. Also ne, so, ich wusste, der, ich reagiere da extrem drauf halt. So. Und die Nacht danach war mir egal, du hast eh gefeiert.
Ich wollte gerade sagen, da darfst du ja dann auch wach bleiben.
Das ist so, das ist egal. Ne, ja. So. Aber das war dann wirklich, und deshalb bin ich, das ist ja das, was ich dann immer sage, wir leben nach unseren Überzeugungen. Jeder Einzelne lebt nach seiner Überzeugung. Man kann das wirklich mal ganz, wenn man ganz ehrlich ist, ja,
das,
jede Kleinigkeit. Kommt, ja. Wenn du da was ändern willst, musst du erstmal praktisch irgendwelche Dinge machen, damit die Überzeugung sich ändern. Also. Und die war dann eben gut. Deshalb habe ich immer so gesagt, jetzt stell dich mal vor, ich gehe in den Wettkampf rein, habe im Training 65,5 geworfen, dann gehe ich rein, ich weiß, 68,5, 69 werden heute kommen. So, als fast schon Sicherheit, so, ne, so ungefähr. So. Der andere hat 40 oder 30 Schwöre im Training gemacht, hat er einen richtig guten gehabt, der geht jetzt rein, hat 6 Versuche. Verstehst du?
Ja, ist klar.
Und
ist
da
klar.
Kommt diese mentale Geschichte wahrscheinlich so ein bisschen her, vermute ich mal.
Ja, absolut, absolut. Ja. Eine Frage, die man sich immer wieder so, ich glaube, die stellt sich so ein bisschen jeder, der mit dem Sport selber nicht so viel zu tun hat, wo man sich das auch nicht so ausmalen kann. Man kann sich zum Beispiel ausmalen beim Biathlet, der hat relativ viel Werbefläche, Gewehr, Kopf, wo auch immer, dass er da eine Sponsorengelder bekommt und so weiter und so fort. Du hast jetzt einen Diskus, du bist vor allem auch extrem in Szene gesetzt worden bei Wettkämpfen, Olympia, da darf man ja keine Werbung machen. Mhm. Wie hat sich das finanziell für dich gestaltet, deine Laufbahn bzw. deine aktive Karriere? Konntest du da sehr gut davon leben? Weil zum Beispiel bei mir denkt man immer beim Golf, das da schwimmt man ja quasi im Geld, ja, was überhaupt nicht der Fall ist, bei Frauen sowieso gar nicht. Aber wie war das, wie kann man sich das so in der Leichtathletik oder im Diskuswurf vor allem vorstellen, wenn man vor allem auch so outstanding gut war wie du, kann man da gut davon leben?
Das war ja so witzig, halt der erste Wettkampf dann nach der Wende und mein Trainer sagt zu mir so, Bensheim, du kriegst 1000 Mark. Und ich so, wie? Na, Startgeld. Ich sage, wie, weil ich jetzt Diskus werfe? Das war für uns nicht, wir wussten das ja nicht. Ne? Und auf einmal kriege ich 1000 Mark, weil ich Diskus werfe, weil ich einen Wettkampf mache, den ich sowieso gemacht hätte. Ich so, nee, ne? So, das erste Jahr war
wirklich so krass. Ja, weißt du?
Dann war ich Weltmeister, dann kommen die an, ja, dann 9000 Mark. Ich sage, was? Nee, Köln, ne? Kommst du? Ich sage, nee, logisch. So, ne? Und so ging das dann mal. Das war krass, das war einfach, ich bin, normal hätte ich eigentlich, ich hätte gar keine Schuhe mehr gebraucht. Ich bin geflogen eigentlich dann halt so. Nein, bis 300 Jahre lang. Weißt du so? Das war verrückt.
Ja, aber du warst so, ne? Ja, du warst ja lange. Du warst ja so. 10 Jahre eigentlich da.
Und dann kam natürlich die Zeit dann so, wo du dann gemerkt hast, okay, ich musste nachts manchmal bis 3, bis 4 anstehen halt, bis ich dann mein Geld gekriegt habe bei so großen internationalen Wettkämpfen. Ne? Und dann hast du gehört, ah, da gibt es Manager. Okay, gut, der musst du was abgeben. Wieder nicht gut. Aber dann habe ich mal, ja, pass auf, dann habe ich mit dem einmal offen, das war, also der da auch mein Manager war, mit dem habe ich in Monaco auf dem Zimmer geschlafen, weil die irgendwie haben die uns dann zusammengelegt und so. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann hat er eben erzählt, dass er von Jürgen Schult, also Jürgen hat er gehabt damals schon, dass er da auch Weidenprämien rausholt. So, und da habe ich gedacht, ich werfe immer relativ weit. Und dann hat er mir mal ausgerechnet, was ich allein an Weidenprämien in dem Jahr dadurch eben nicht gekriegt habe. Das waren 30.000 Mark. Und dann habe ich gesagt, okay, so ein Manager ist vielleicht gar nicht blöd. So. Und dann ich
das den wusstest du gar nicht.
Nee, und dann habe ich den als Manager, ich hatte dann vorerst noch einen Österreicher gehabt halt so, der hatte aber sehr, sehr viele Top-Leute, ne? Der hatte ganz, ganz viele Top-Leute, da war ich jetzt einer von vielen. So, und hier beim Helmut war ich dann schon einer der, also mit oben so. Und dann haben wir auch viele Berufssportfeste aufgebaut und so. Also ich hatte vom Verein einen Sponsor drauf. Der Verein hat mir auch Geld gegeben. So. Wir haben natürlich auch Trainingslager. Dann der Verein hat mir dann oft ein bisschen was bezahlt. Dann der Verband. Und das Gute ist halt, wenn wir Wettkämpfe hatten, das ist nicht wie bei euch, wo ihr alles bezahlen musstet. Wir haben alles bezahlt gekriegt. Wir haben die Flüge, die Fahrt. Wir haben
also ihr hattet keine Hotel, Kosten.
Wir hatten keine Kosten. Also das macht,
das macht einen mega Unterschied.
So. So, und wenn du dann natürlich bei uns, ein Sprinter kann vielleicht, oder so ein Langsprinter kann vielleicht im Jahr 12, 13 Wettkämpfe machen, dann ist der platt. Wir haben 25, 26, 27 Wettkämpfe gemacht. So. Und wenn du dann wenn du durch diese Geschichte Geld mit dem Goldbild, genau, dann hat man manchmal an einem Wochenende zwei Wettkämpfe, wo die angefragt haben, Rom und Stendal. Da sagst du natürlich, jeder würde sagen, Rom. Also, ja, aber Rom, da muss ich einen Tag eher hinfliegen. Dann, das ist schon ganz schön, ne? So, dann, und dann hast du drei Tage, die du verlierst am Ende fast. Mhm. So. Und hier Ständer, trainiere ich noch, vorhin noch den Wettkampf, kann abends oder nächsten Früh dann schon wieder trainieren. Ne? So, und dann habe ich zu meinem gesagt, ich sag, guck mal, wer mich wirklich mehr haben will. So. Und für Ständer war ich dann viel wichtiger. Mhm. Ne? So.
Klar.
Und dann hast du dort dafür mehr als wie in Rom gekriegt. Ne?
Also es waren dann so auch Antrittsgelder, so. Die es dann eigentlich...
Antrittsgelder, genau. Ich hatte dann hatte ich natürlich auch so ein, zwei Sponsoren, ne? So eine vielleicht eine Wurstfirma, Wolf damals, also die hat es schon gehabt. Und Adidas sowieso noch halt so, wobei die eben bei uns leider nicht so viel gemacht haben, mehr so für Ausländer, die hatten dann, also ich weiß noch die.
Schade eben. Eigentlich, gell? Ne, so, deutsche aber, Firma, ja.
Ja, aber gut, ich war dann auch immer dankbar und es, ja. Ne, wie schon gesagt, wieder nach unten gucken und da war ich immer relativ gut dabei. Und ja, dann hast du halt dann einfach, dann ist so eine Summe auf dem Konto gewachsen halt so. Aber das war nie mein Ding. Mein Manager hat mal gesagt, du bist der Einzige, der wieder nie gefragt hat, was er heute kriegt. Ich wusste ja ungefähr, was ich an Startgeld kriege. Und das andere mit den Weidenprämien und alles, habe ich immer so gedacht, ja, ich will einen guten Wettkampf hier machen. So, und ich weiß, du hast gut verhandelt und dann wird sich das schon lohnen, so ungefähr. Das war mir nicht wichtig. Also, weißt du, es gab welche, die haben dann vorher schon drüber überlegt, was ist da ganz logisch, dass sich das beeinflusst im Wettkampf. Nö, da war er vorne, ist es okay.
Hast du dir da jemals dann Sorgen gemacht, als dann so ein bisschen dein Karriereende sich angekündigt hat? Das weiß man dann ja auch, wenn es irgendwann mal Zeit ist, aufzuhören. Hast du dir da Gedanken drüber gemacht, wie es dann weitergeht beruflich, wie du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst?
Ja, das ist dann schon, also sagen wir mal so, du überlegst dir das immer schon so ein bisschen. Ja? Dann hat man auch mal eine Möglichkeit, aber dann ist eben, also leider ist mein Manager dann gestorben halt und dann waren die Kontakte dann weg. Wir hatten dann auch so eine Idee, wo wir so hin wollten. So. Und das war dann leider alles dann weg.
Was wäre das gewesen?
Das war so eine große Schokoladenfabrik und da hätte man dann so ein bisschen Marketing und so alles mitmachen können. Okay. Schokolade ist ja eh meins. So, ne? Aber das war dann weg. Ja, und dann habe ich eben den Edwin dann auch, dann haben wir uns getroffen irgendwo mal und dann haben wir uns unterhalten und das war so interessant. Und seine Frau sagte damals dann so, Mensch, vielleicht kann er dein Buch schreiben. Ich sage, was? Ich habe nie dran gedacht an sowas, ne? Na klar, machen wir und so halt, ne? Und so hat er war dann auch so Motivations, der mir dann gesagt, Mensch, du kannst doch auch dann über die Dinge reden und das und das. Und als Sportler denkst du ja, das weißt du sowieso jeder. Ne? Und
richtig,
dann
auf einmal kommst du nicht absolut, Sportler
ja. Und wir sind ja viel zu selbstkritisch. Das ist ja auch das nächste Mal. Das
interessiert ja keinen.
Ne, genau, ja. Und dann merkst du, dann auf einmal kommst und dann sagt er, und dann hat er mir damals gesagt, Edwin, das wissen wir doch alle. Nee, das wissen die nicht. Und dann irgendwann begreifst du, ja, das wissen die wirklich nicht. Also, und dann wird es interessant. Und dann, klar.
Hast du ein Buch geschrieben?
Dann haben wir das Buch gemacht, genau. Und dann irgendwann haben die mich gefragt, ob ich Lesungen machen will. Mhm. Dann habe ich einen Edwin gefragt. Ich sage, Edwin, hier, wie ist das jetzt hier? Wie machst denn du das jetzt? Ja, sagt er, ich hole mir immer einen Student, der liest und ich gucke mir von hinten die Leute an, die Reaktion. Ich sage, cool, hab ich gedacht, das mache ich. Habe ich gesagt, ja, ich mache das mit der Lesung. Und dann ging es so Richtung Lesung und dann sagte der, ja, können Sie den Studenten da hier, was für ein Student? Ich sage, der Edwin macht das so und so, ich würde das auch so machen. Die so, nee, Herr Riedel, lesen müssen Sie selber. Ich so, oh,
du hast aber vorher wunderschön gelesen, also lesen kannst du auch.
Ja, dann habe ich, genau, dann habe ich natürlich mir dann in einem Buch so ein bisschen, ich brauche halt auch immer diesen, also drei Tage vorher würde ich nicht anfangen, sondern ich brauche so diesen Druck.
Okay.
Dann habe ich vor der Lesung halt so drei Stunden später vorher noch einen Kaffee, mir Kuchenstücke gegessen, Leipzig, wenn es noch. Und habe dann erst angefangen, unter Druck halt, was liest du denn eigentlich heute vor? Und habe in meinem eigenen Buch mal geguckt, was ist denn interessant? Was ist so? Also, da bin ich eben nicht so der, weißt du, der so diszipliniert alles schon richtig toll vorbereitet. Ne? Ich brauche dann so ein bisschen den Stress.
Den Stress hinten raus, ja? So. Aber ist fein.
Aber dann funktioniert es.
Ja, ist gut.
Okay. So, dann bist du,
ja, ja,
so.
Ja, ja, ja.
Und das war dann, das war schön. Ja. Das hat schon Spaß gemacht. Also, ich weiß noch, bei der Lesung mussten sie 30 Stühle noch holen, weil natürlich alles ehemalige Sportler da waren. Sonst sind immer 30 Leute da gewesen, da waren immer 110 Leute da. Und dann kamen natürlich die Fragen, ja, und hier steht ja gar nichts drin, hier über eure Zeit im Internat. Ich sagte, meine Kumpels sind mir verboten. Darf ich nichts darüber erzählen.
Verstehe. Ja, okay. Ja, ist auch so ein bisschen so ein Hintergrund von diesem Podcast, weil das, was Sportler erzählen, das können nur Sportler erzählen. Ja. Und das sind so Sachen, aber auch fürs, ich merke das auch immer wieder, wenn ich jetzt auch dich reden höre oder die anderen Gäste, die ich ja auch schon begrüßen durfte. Es gibt so krass viele Parallelen, egal welcher Sport das ist, auch zu meinem Sport Golf. Und das Mindset ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Und dieses Mindset, das begleitet uns im Alltag. Und dieses Durchbeißen, und wir haben uns ja da gerade auch vorher schon, bevor es losging, drüber unterhalten, dieser Wille noch leisten zu wollen, auch tatsächlich bei den Kindern heutzutage, dass man sagt, Leistung, ja, ich möchte besser sein, jetzt hast du vorher gesagt, Sieger, Gewinner, ich möchte einfach gewinnen wollen, ja, etwas. Ja,
genau, und besser sein als wie ich den Tag, oder besser sein wie die Woche vorher. Es geht ja gar nicht darum, dass der eine mal irgendwie gewinnt, sondern es geht darum, dass der sich verbessert.
Genau.
Dass jeder sich selbst verbessert. Darum geht es doch eigentlich halt so.
Ne,
das
Tag
ist in Mathematik doch
besser.
Genau das Gleiche. Das ist doch in Deutsch genau das Gleiche. Ne, es gibt viele Jungs, die sind in Deutsch nicht so gut, da sind die Mädels super. Dafür sind die wieder in Mathe besser halt. Ne, so. Also darum geht's. Ja. Ganz genau, darum geht's halt. Und das wird immer so falsch dargestellt. Ja, mein Kind, das kriegt ja so ungefähr psychische Probleme, wenn da immer die eine gewinnt. Ne, und in Mathe ist es vielleicht andersrum.
Ja, das stimmt.
Weißt du, da wird nicht drüber gesprochen.
Ja, das ist richtig. Da haben wir noch mit unseren Charity- und Stiftungsvorhaben haben wir noch einen langen Weg vor uns. Aber jetzt auch mit dem jeden Tag besser werden. Jetzt hast du mir ja schon wirklich viel erzählt und zum Beispiel deine, und vor allem, nicht zum Beispiel, sondern vor allem, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, war auch deine Story zum Thema Glauben. Dass du tatsächlich so einen intrinsischen Glauben hast und auch natürlich christlich. Ich bin jemand, der, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, ich führe jeden Tag ein Journal und schreibe auf, für was ich dankbar bin.
Sehr schön.
Mindestens drei Sachen in der Früh und drei am Abend. Und ich weiß, dass das mache ich schon viel, viel länger als das gerade. Das ist total en vogue, ja, das ist total Fashion. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dir gerne ein Buch schenken, ein Journal, wo auch du Sachen reinschreiben kannst. Ich weiß nicht, ob du da Lust drauf hast. Es ist vor allem auch rosa.
Ah,
ja. Okay. Es muss ja vor allem auch in irgendwas mit Pink zu tun. Du kannst es dir gerne mal durchblättern, wenn du sagst, das machst du lieber mit dir innerlich aus, kannst das einen von deinen Töchtern geben. Dein Live-Score ist da drin. Und vor allem ein Glücksbringer.
Mhm.
Und ich weiß ja, dass du zwei bezaubernde Töchter hast. Die bekommen das natürlich im Pink. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Lars, dass du da warst. Ich nehme das alles andere als selbstverständlich. Es war mir eine große Ehre.
Danke.
Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass da ganz, ganz viele was mitnehmen können. Du bist ein großartiger Mensch, abgesehen davon, dass du großartig auch von deiner Statur bist. Aber mach weiter so und vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank. Mir hat es auch riesen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke.
Danke.
Bis zum nächsten Turnier.
Genau. So, und das war eine weitere Folge von The Pink Table. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und du könntest mir einen riesen Gefallen tun, indem du ihn abonnierst auf dem Kanal, auf dem du diesen Podcast sehen möchtest. Eine 5-Sterne-Bewertung ist natürlich mega obendrauf. Und vor allem wünsche ich mir einen Kommentar, wenn du einen Wunschsportler hättest, einen Wunschathleten, einen Wunsch-Olympioniken oder Paralympics. Und ich werde natürlich mein Bestes geben, diesen Sportler bald hier am Pink Table empfangen zu dürfen. Also bis dahin, frohes Weiterhören.